dieser Verfall von journalistischer Qualität, dieses Anbietern an die bodensätzigsten Gesetzmäßigkeiten der sozialen Medien, dass das nicht unter der Würde ist, kriege ich Ekel, körperlichen Ekel.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Hallo, grüß dich.
Hallo, guten Morgen. Bist du gerade im Stress?
Ja, ich bin gerade höllisch im Stress. Ich bin heute schon relativ früh aufgestanden, weil meine Frau auf Dienstreise ist und heute musste ich die Kinder alleine zur Schule abfeuern. Das ist dann immer, ja, aber die haben sich heute super, super eingebracht. Die Kids lief ganz gut. Aber Stress ist es trotzdem.
Dann lass es heute eine schnelle, kompakte Folge machen.
Ja, nee, das soll es nun nicht heißen. Also um Gottes Willen. Wie läuft es bei dir?
Ja, das ist eine große Frage, Mike. Eine große Frage. Nee, also ich hatte gestern ein ganz spannendes Telefonat bezüglich einer Dokumentation, die wir planen. Da könnte sich was entwickeln. Ne? Also es sind einfach sehr viele verschiedene Projekte, die gerade gleichzeitig irgendwie anstehen und im Sommer passieren sollen oder könnten. Aber es ist noch nicht alles 100% in Sack und Tüten und das ist alles so in der Schwebe. Und währenddessen muss ich halt versuchen, mein Team weiter zu finanzieren, bis dann halt neue zusätzliche Sachen rauskommen. Und das ist halt, das zieht sich ja jetzt schon ein paar Monate hin und macht mir schlaflose Nächte. Aber an und für sich funktioniert es irgendwie so. Es ist nur halt gerade keine komfortable, von viel Schlaf prämierte Zeit. Ne?
Ja, also Kreativität mit Cashflow-Planung war ist schon immer das hässlichste Paar in der ganzen Medienwelt. Auf jeden Fall. Oder in der ganzen künstlerischen Welt. Das ist in der Tat immer so. Wenn man nur schon wüsste, welche Projekte geil werden und wie viel Zeit man dafür jetzt investieren müsste, ne? In dieser Phase, wo man noch nicht zwischen Dummlaberei und vielversprechender Sache unterscheiden kann, ist das echt blöd, ne?
Naja, es wäre was anderes, wenn man alles einfach selber machen würde und danach gucken würde, wo das Geld herkommt. Aber wenn man sich im Vorfeld sozusagen schon auf Projekte bewirbt und an Ausschreibungen teilnimmt und vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk da irgendwas macht, dann wird das ja am Ende auch nicht das, was man eigentlich vorher geplant hätte oder selber gemacht hätte und umgesetzt hätte, wenn man da die volle Kontrolle drüber hätte. Dementsprechend ist es immer irgendeine Art Kompromiss, der am Ende bei rauskommt und das ist dann natürlich irgendwie stabiler zu planen und zu finanzieren, aber auch nicht das, was man als Künstler, sage ich jetzt mal, wie du gesagt hast, ich bin jetzt kein Künstler, aber als jemand mit einem
Kulturschaffender ist der wunderschöne Oberbegriff. Kulturschaffender.
Als jemand, der gerne viel Kultur schaffen möchte, der hat dann trotzdem immer noch ein bisschen Bauchschmerzen am Ende. Und ich gucke mir das jetzt einfach mal dieses Jahr an, wie das für mich funktioniert. Oder ob ich am Ende dann sage, was scheiß drauf, machen wir wieder nur noch Guerilla-Aktionen. Aber wie gesagt, also dementsprechend im Sommer könnten wir da gut beschäftigt sein. Aber bis dahin sind noch ein paar Runden in Feintunings, Gesprächen zu Vertragsentwürfen und so weiter und so fort nötig. Und das ist das, was gerade belästigt, mich belästigt. Gleichzeitig suche ich jetzt gerade nach einer Möglichkeit, mein Studio zu vergrößern oder irgendwie ein neues Studio zu mieten. Und da, wo die Leute, die dann dort arbeiten sollen, wohnen, gibt's halt nichts. Und es ist wirklich, also so dieser angenehme Zustand des Remote-Arbeitens, was ja bis zu einem gewissen Punkt funktioniert bei dem, was ich mache, das funktioniert halt ab dem nächsten Step funktioniert das nicht mehr. Und deswegen wird es jetzt alles sehr viel komplizierter und sehr viel träger und behäbiger. Und ich gehe jetzt aber mal diesen Schritt, weil sonst hätte ich mir die letzten 2 Jahre nicht antun müssen. Und hoffe mal, dass da irgendwie was bei rumkommt. I don't know.
Ja, also langsam verstehst du, warum bei den Öffentlich-Rechtlichen die ganze Redaktionsperipherie und so alles in prekären Anstellungsverhältnissen ist und nicht richtig angestellt. Ne? Das sind halt alles Leute, auf die man, wenn man sie nicht braucht oder nicht bezahlen kann, einfach arbeitstechnisch verzichtet, ne, und eigentlich komplett entgegen den Regelungen des deutschen Arbeitsrechts, da die Leute irgendwie so halb gar in der Luft hängen lässt, ne? Wenn die Arbeit haben, verdienen sie ganz gut. Da gibt es ja so hässliche Worte wie Arbeitnehmer-ähnliches, ja. Anstellungsverhältnisse. Was ist denn Arbeitnehmer-ähnlich? Haben die zwei Köpfe oder einen Arm weniger und sehen so ungefähr aus wie ein Arbeitnehmer? Oder
Teilsklaverei.
Ja, also das ist, und das sowas eigentlich Anstalten des öffentlichen Rechts, also den Rand muss ich mal loswerden, ne? Anstalten öffentlichen Rechts, die eigentlich der Gesetzlichkeit und Rechtmäßigkeit verpflichtet sein müssen, so im absoluten Graubereich eigentlich schon Braun- bis Schwarzbereich des Arbeitsrechts operieren. Das ist von den Unis bis zu den Sendeanstalten und Behörden ist das ein völliges No-Go. Ne? Also da könnte ich mich seit Jahren drüber auslassen. Ne? Das ist unfassbar.
Hab ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich jemanden in meinem Team zur Green Production Beauftragten habe ausbilden lassen? Extra wegen der ARD.
Wegen Compliance, damit ja alle Vorgaben gemacht werden. Ah, so ist das so ähnlich wie bei, wie dass jemand in einem Restaurant den Hut für Hygiene aufhaben muss oder so. Geht dann mal so desinteressiert zu einem Seminar und das war's dann, oder?
Ah, das ist schon anders. Also, der muss schon ein Bericht, also, es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie die einzige aus Ostdeutschland ist. Mhm. Also zumindest in ihrem Seminar oder in ihrem Lehrgang war das so. Ich meine, das war jetzt nicht nur ein Seminar, also das ging ja über Wochen mit Prüfungen und allem drum und dran. Und da war sie die einzige aus ganz Ostdeutschland so. Und du musst halt für jede Produktion, die du für den Öffentlich-Rechtlichen machst, musst du entsprechende Rahmenrichtlinien erfüllen. Also weiß ich jetzt
kann man
nicht
sich
alles
da nicht
aus dem
Leute
Kopf.
Mit Zertifikat für eine Rechnung einfach dazu buchen bei einer Produktion?
Ja,
natürlich, wird das doch nicht gemacht,
aber
oder?
Natürlich, aber ich bin jemand, ich habe gerne die Kompetenz in-house. Und nicht von außerhalb. Deswegen.
Und was für Aspekte werden da beachtet bei einer Green
Beispielsweise, ob jede Produktion mit Ökostrom läuft. Also wenn du ein Studio hast, musst du quasi Ökostrom beziehen. Oder wenn du eine Fahrzeugflotte hast, muss das zweite Auto muss zwingend ein E-Auto sein.
Das zweite.
Bei einem ist es nicht so schlimm, weil ich denke mal, dass, da geht es dann irgendwie darum, ob das finanziell überhaupt denkbar ist, dann solche Auflagen zu machen. Aber ab dem zweiten oder ab dem dritten muss es zwingend ein E-Auto sein. Und wenn du Anreise von Personal an einen Ort realisierst, dann müssen es im Grunde auch E-Autos sein oder Züge oder so. Ne? Also es ist wirklich, es sind wirklich ganz viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen. Die an und für sich, also es ist an und für sich, glaube ich, trotzdem umgehbar, weil dann auch so, also der Ansatz klingt erstmal gut, da sind aber so Sachen wie, wenn es on cam ist, also wenn es gefilmt wird, ist es okay. Also sprich, wenn ich eine Diesel-Lok brauche, dann muss ich sie einfach filmen. Und in die Dokumentation reinschneiden, das ist okay. Oder ein riesiges Feuerwerk oder sowas. Also für alles, was gefilmt wird, gilt das nicht, nur für die Produktion
ja,
drumherum.
Ja, ist klar. So, ja, weil das kann ja nicht, wie soll man sagen, die Presse- und Kunstfreiheit konterkarieren. Ne? Das
sind ja, und geht dann auch um Mülltrennung am Set und also wirklich ganz viele auch kleinschrittige Sachen, die da überwacht werden müssen. Und deswegen habe ich gesagt, ich will das jetzt hier nicht für jede einzelne kleine Produktion dazu buchen müssen. Da bezahle ich lieber dieses Zertifikat und diese Ausbildung einmal für jemanden im Team und dann haben wir das einfach als Kompetenz in der Firma und gut ist.
Und seitdem wird das auch stringent so gemacht wie in jeder Produktionsfirma.
Ja, zwangsläufig. Ich meine, mein Studio muss halt mit Ökostrom betrieben werden. So. Punkt.
Das ist ja erstmal an sich auch nichts Schlimmes.
Kann ich nicht an- und ausswitchen, so, ne? Also es sind halt Dinge, die ja auch überprüft werden. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, mach mal und dann machst du es nicht. So, ne? Genau. Aber das ist ja nicht schlecht, wenn man das auch für jede seine Produktion sozusagen sich auch gleich auf die Fahne schreiben kann, dass man das macht.
Erinnert so mich immer an die Pyrobeauftragten bei unseren Bühnenshows. Da brauchst du auch mal die Leute mit der, also zum Glück die Leute, die da eine spezielle Ausbildung und Expertise haben, ne, legst du auch dein Leben in deren Hand, sozusagen, wenn du da so einen Meter neben einer Flamme stehst. Oder insbesondere, wenn du mal nicht einen Meter neben einer Flamme stehst, sondern direkt drüber. Ne? Also das,
ja, wie Michael Jackson das eine Mal, ne?
James Hetfield hat es auch schon mal übel erwischt. Ne? Also das sind dann wirklich Sachen, die ganz, ganz hässlich werden können und wo du froh bist, dass du da Leute am Start hast, die da in dem entscheidenden Moment kein Späßchen machen oder so. Ne? Sondern das ist dann wirklich todernst bei allem Spaß in der Branche ringsrum. Ja, und da aber muss auch immer alles zertifiziert sein und jedes Backdrop braucht ein Zertifikat und
ja, aber da geht's, das ist nochmal was anderes. Ja. Da geht's auch um Sicherheit am Ende und im blödsten Fall um Menschenleben so. Ne? Also das ist.
Ja, aber das ist ja Compliance bei dir, das ist ja was anderes, ne? Stimmt, ja, gebe ich
so,
dir recht.
Ich meine, am Ende ist es alles irgendwie was mit Versicherungen zu tun hat, aber bei dem einen geht's halt wirklich um Menschenleben und bei dem anderen geht's halt, naja, nur um die Natur. Ne?
Zukunft der Menschheit.
Ne. Genau. Nee, aber was ist denn deine Meinung zu Michael Jackson? Weil da kommt ja gerade irgendwie das neue Biopic oder überhaupt.
Hast du was gehört, raus? Wie das ist? Weil mein Sohn möchte das unbedingt sehen. Also der steht sehr auf die Musik von Michael Jackson.
Dein Sohn?
Ja, also diese.
Das ist ja interessant.
Also die Songs, die so sehr interessante Beatstrukturen haben, ne? So wie Thriller oder ich meine, auf der Thriller-Platte, da spielen Toto als Backing Band, ne? Das ist eigentlich eine fette Funk-Rock-Platte irgendwie.
Da spielen Toto als Backing, das wusste ich gar nicht.
Kennst du nicht krass die Story? Also bei Beat It spielt ja Eddie Van Halen das Solo.
Ne? Ach was.
In dem Song Beat It, ja, ja. Und der Produzent damals, der weltberühmte Produzent, die absolute Legende, der Name mir gerade nicht einfällt, der wollte da ein Gitarrensolo haben, weil Gitarrensolos waren damals gerade in. Das war so eins vorm Saxophon-Solo. Das kam dann in den 80ern, späten 80ern in die Popsongs. Danach waren Flamenco-Gitarrensolos in den 90ern, aber damals waren wir noch bei Rock- und Metal-Gitarrensolos. Und da wollte der den Besten haben. Und das war damals natürlich Eddie Van Halen. Und da kommt dann ins Studio, weiß ich zufällig, weil ich in einem Nachruf für Eddie Van Halen, den ich geschrieben hatte, für eine Zeitung die Story erzähle. Und da kommt da ins Studio und denkt, ja, Michael Jackson ist schon krass irgendwie. Und wer spielt ja eigentlich die Rhythmusspuren ein oder so? Und da sitzt da einfach mal fucking Toto mit Steve von Toto und spielt deinen Rhythmus-Track, auf den du einspielen sollst. Ne? Und da hat er sich mal kurz ein bisschen in die Hose gekackt. Ne? Weil das ist natürlich dann schon unfassbarer Legendenalarm. Ne? Und da gibt's auch coole Studioberichte, wie der sagt, nee, du, pass mal auf, Steve, die Gitarre nicht so, dieses das hat er zu Metal gespielt, das kriege ich im Mix nicht mehr raus, mach das mal ein bisschen poppiger und so weiter und coole Storys drumrum. Ja, und diese ganzen Songs, die so ein bisschen coolen Beat haben, da steht irgendwie gerade mein älterer wahnsinnig drauf und will unbedingt diesen Michael Jackson Film sehen. Ne? Und ja, und da sprichst du was an. Ich kann mir keine richtige Meinung zu Michael Jackson irgendwie bilden. Ne? Also musikalisch brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Mondflug oder ein Marsflug, sagen wir mal. Hat es vorher nicht gegeben, wird es auch nicht mehr geben in der Musiklandschaft. Ne? Diese Auswirkung, dieses Talent. Aber diese ganzen Geschichten mit den Pädophilievorwürfen, der Drogenmissbrauch, seine eigene Missbrauchsgeschichte und so weiter. Das sind ja Sachen, die ich in einem Biopic eigentlich irgendwie erwarte. Und deshalb weiß ich nicht, ob ich, obwohl der Film, ich habe geschaut, ist FSK 6. Ja, aber also, ob der jetzt rein thematisch was für einen Neunjährigen ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber zum Glück bin ich ja mit einer, ich sage mal Medienpädagogin, auch wenn das nicht genau die Bezeichnung ist, verheiratet, aber das soll die dann entscheiden. Da kann ich mich ein bisschen aus der Verantwortung ziehen. Aber ja.
Also da kann ich, glaube ich, schon mal spoilern, weil die negativen Seiten, zu denen kommt der Film ja gar nicht. Also da geht es ja wirklich nur um den Aufstieg. So.
Ach so, okay. Also das ist wirklich nur von Jackson 5 bis derjenige, für den der Begriff Megastar erfunden wurde. Weil Superstar nicht mehr gereicht hat. Ja, okay.
Ich
frag
deswegen, weil du bist ja noch ein bisschen älter als ich. Das heißt, du hast die Sachen ja quasi mehr oder weniger, also den Zenit live erlebt, aber eben auch dann sozusagen bewusst diesen Niedergang mitgesehen. Und als ich Fernsehen gesehen habe und das alles verstanden habe, da war ja nur noch ein kümmerlicher Haufen übrig, sage ich mal. Das war ja alles schon ganz furchtbar. Dementsprechend ist meine Sicht darauf natürlich geframed. Ich kann mich auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, hier, ich habe jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich habe jetzt ein kleines Video drüber gemacht, auch über sozusagen, ich sag's jetzt mal, die Verschwörungstheorien oder die Anschuldigungen rund um Michael Jackson für meinen Eisberg-Kanal.
Ja, das ist ja völlig wild, ne? Da ist ja vom Retter der Kinder vor QAnon oder vor sonst wem bis zu dem Antichristen ist ja das komplette Spektrum an Verschwörungstheorien um Michael Jackson vorhanden, ne? Also wenn ich das so wahrnehme.
Also, ich will jetzt nicht spoilern, aber natürlich geht's auch darum, wer was mit Kindern macht, ne? Logischerweise.
Ja.
So, aber also man muss schon sagen, dass diese ganze Neverland Ranch-Thematik, ich weiß nicht, wie man das anders interpretiert. Also, stopp. Es wäre eine Sache, wenn es nur diese Neverland Ranch gäbe und er sich gesagt hat, hier, ich will einfach mein Geld dafür investieren, dass Kinder eine schöne Zeit haben. So, das ist eine Sache. Aber dann, was weiß ich, Pyjama-Übernachtungspartys mit Kindern zusammen zu machen, ist eine andere Sache irgendwie.
Ja, ja? Absolut, absolut. Das,
so, und da,
Kann mir dazu keine Meinung bilden, außer dass da Red Flags im 10 cm Abstand gesteckt sind in der Story. Ne? Also keine Indizien, keine Beweise, soweit ich weiß, kein Einblick habe. Also Leute haben ja Zeugenaussagen zurückgezogen und was weiß ich. Da nichts Verwertbares, aber ein Haufen also Red Flags, die darauf hinweisen, dass da jemand agiert hat, wie Pädophile eben agieren. Ne? Also Gelegenheiten schaffen, Zugang schaffen, Vertrauen schaffen und so weiter. Ne? Mhm. Also das habe ich in meiner Jura-Ausbildung ja so gelernt, auf solche Sachen zu achten in Geschichten und Darstellungen. Ne?
Ja. Was für mich als einziges dagegen sprechen würde, wäre, dass es so verdammt öffentlich war.
Ja, also dieser komplette Pfiff und diese komplette psychische Deformation, die Michael Jackson gehabt hat, das ist das, was dich irgendwie immer noch so zurückschnappen lässt und wo du denkst, okay, vielleicht war der wirklich nur so verrückt und hat sich gar nichts dabei gedacht irgendwie. Mhm. Das ist so eine Art Schutzmechanismus für seine Verteidiger. Ne? Wäre das irgendein anderer Typ, einer wie Donald Trump oder irgendwas, der solche Sachen gemacht hätte, da hätte niemand irgendeinen Zweifel. Ne? Aber bei Michael Jackson, weil da auch immer diese völlige kindliche Harmlosigkeit, Naivität ausgestrahlt hat. Ne? Und das eignet sich, um Zweifel daran zu säen, dass es da was gibt. Ne? Aber nochmal, ich kann da nichts bewerten. Da habe ich mich nicht genug damit beschäftigt, was auf dem Tisch liegt, was verwertbar ist. Und das, was ich mitbekommen habe, hat mich immer komplett zweifelnd zurückgelassen. Ne?
Jetzt nochmal eine andere Rechtsfrage, wo ich echt mich wundere, warum das alles so gelaufen ist. Der hat ja den kompletten Katalog der Beatles quasi, den Rechtekatalog der Beatles gekauft.
Ich glaube, er hat mittlerweile aber wieder Sachen schon verkauft.
Ja, er hat dann die Hälfte wieder an Sony vertickt gehabt, noch zu Lebzeiten. Weiß nicht, wie das jetzt aussieht mit den Resten. Aber warum hat Paul McCartney die Rechte nicht gekauft?
Das weiß ich nicht. Kommt drauf an, von wem er sie gekauft hat. Ich weiß nicht, wer die Beatles-Rechte hatte. Atlantic oder was waren das von? Ich keine Ahnung. Oder an welchem Konzern die dann irgendwie festhingen. Das kann auch sein, dass es da einen Bieterwettstreit gab. Oder,
es waren auf jeden Fall irgendwie um die 50 Millionen. Hatte Paul McCartney damals keine 50 Millionen?
Also damals waren 50 Millionen was anderes als heute. Ne? Auch in 80ern oder wann lief das? So die Drehe muss das ja gewesen sein. Ja, ne?
Um die Thriller-Zeit rum war das.
Ja. Ja,
57 Millionen oder was. Aber ich meine, Paul McCartney ist mittlerweile Milliardär, also, hä?
Ja, der verdient doch trotzdem sehr gut mit den Songs. Also es geht ja nur bei den Rechten an den Songs, geht es ja nach meinem, ich weiß nicht, wie das gestrickt ist, aber geht es ja nach meinem Verständnis nur um den Verlagsanteil. Den Urheberanteil hat ja Paul McCartney trotzdem. Ne? Der hat natürlich den Verlagsanteil auch, aber vielleicht hat er da gerade mit seiner Linda seine Sojawurst-Firma aufgemacht. Es ging ja da in den 80ern irgendwie los, brauchte das Geld für irgendwas anderes. Also da musst du Paul McCartney fragen, wenn du das nächste Mal triffst. Kann ich dir nicht sagen. Wär natürlich ein logischer Move, aber... ja, also, oder ob es Veröffentlichungsrechte sind oder Verlagsrechte, Rechte, die Platten zu pressen oder zu das sind ja alles unterschiedliche Sachen. Da wird immer von Rechten an Songs geredet, aber da gibt's ja besonders im angloamerikanischen Recht, wenn die Verträge so gestrickt sind, viele verschiedene Rechte, die da gehandelt werden können.
Ne? Deswegen frage ich dich, ob du damals, da irgendwie was Genaues weißt über die Geschichte.
Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich auch gern Rechte an einem Beatles-Song hätte. Ich glaube, da sind wir uns einig, das hätte jeder gern. Ja. Hast du einen Lieblings-Beatles-Song?
Nee, ich muss mich tatsächlich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich mag die Beatles überhaupt nicht.
Bin ich auf deiner Seite. Ich 2-3 Mid-Five-Dinger im Radio, aber ansonsten waren die Beatles für mich immer der Inbegriff von Harmlosigkeit.
Wirklich, also es belästigt mich geradezu. Ich finde das so furchtbar.
Also ich bin dann wirklich eher, obwohl Beatles rein von der Story her, ne, kommen aus dem Arbeitermilieu, haben sich hochgearbeitet, wahnsinnig innovativ, auch mit Aufnahmen, musikalische Genies, braucht man alles nicht drüber reden, ne? Auch die ganze linke Ideologie, die da teilweise dahinter steckt, sollte mich absolut begeistern, aber rein musikalisch ist es mir zu zahnlos immer gewesen, ne? Da war ich dann eher bei Rolling Stones oder The Who ein bisschen später oder irgendwie solche Sachen. Wir betrachten das ja eh alles nur Retrospektive, ne? Also jetzt so ja, den Einschlag vom Beat, den haben wir ja altersmäßig gar nicht mitbekommen, ne?
Also das ist halt auch immer die Frage, wie brillant war es für Zeitgenossen, alles das mitzukriegen. So, das, ne, weil, also was ist der Kontext, in dem du die Musik zum ersten Mal erlebst und was kennst du davor?
Ja, also ich hab mich mit diesem Einschlag des Beat, also insbesondere in der DDR-Kultur, sehr befasst. Und da gab es ja wirklich Demonstrationen in Leipzig, als da bestimmte Bands, DDR-Beat-Bands verboten wurden und was weiß ich. Also das war schon eine krasse Sache. Also eigentlich das erste Mal, dass richtig eine Musikrichtung weite Teile der Bevölkerung so erfasst hat, dass sie beeinflussbar waren dadurch ideologisch. Ne? Und das ist natürlich in einem Staat oder in Gesellschaftsstrukturen, wo Leute Einfluss haben wollen auf die Bevölkerung, eine Sache, die sehr unentspannt macht, wenn man auf einmal nicht mehr nur noch die Hoheit über den Zeitungswald, den als beginnende Fernsehen und den Rundfunk haben muss, sondern auch noch die Musikindustrie im Auge haben muss. Das war schon eine krasse Zeit, ne? Und dann nach Beat Rock'n'Roll, nach Rock'n'Roll Punk, dann Metal und dann ging die Steigerungsstufe los. Hip-Hop, Techno, und dann, wo wir heute, wo immer wir da auch sind. Keine Ahnung. Da war Beat das Erste, ne?
Ich glaube halt, also ich, so wie ich das beobachte, stelle ich jetzt mal die steile These auf, dass diese gesellschaftliche Durchdringung einzelner Künstler und Musik, die in den 70er, 80er und vielleicht auch noch 90er Jahren stattgefunden hat, dass das nicht wiederkommen wird. Auch weil, und jetzt schließe ich den Kreis zu den Rechten, auch weil die Rechte zu lukrativ mittlerweile verteilt worden sind an die entsprechenden Major-Labels, die wissen, das in alle Ewigkeit zu melken. Und die Remix-Culture immer wieder auf genau diese allen bekannten Musikstücke zurückführt. Mhm. Und durch die Zersplitterung der Medienkonsumption unserer heutigen Zeit gar nicht so eine übergreifende Popularität von einzelnen Stücken.
Nein, du kannst gar keine polarisierende kritische Kunst machen, weil die Algorithmen das überhaupt nicht mehr verbreiten. Also das haben wir mit den Videos für die letzte Platte, haben wir das ganz, ganz schmerzlich erfahren, dass du mit bestimmten Songtiteln, mit bestimmten Sujets in Videos, auch selbst wenn es nur Bildersturm ist oder solche Sachen oder ein Songtitel wie My Revocation of Compliance, da will Nivea keine Werbung schalten, ne? Und deshalb wird es in Zukunft, wie sich das manchmal bei Taylor Swift oder Billie Eilish oder so andeutet, sehr politische Künstlerpersönlichkeiten geben, die sich äußern, aber ihren Fame, ihre Öffentlichkeit, Wirksamkeit, die werden die weiterhin mit unpolitischer Kunst machen müssen, weil es sich sonst einfach nicht verbreitet, ne? Billie Eilish ist vielleicht eine kleine Ausnahme. Die hat mittlerweile so viel Fame, dass er auch ein bisschen mehr Politik in die Kunst einfließen lassen kann. Aber wenn jemand so groß wie Taylor Swift werden will, wird er das nicht mit politischer Kunst schaffen. Das verhindern die Algorithmen, weil die so auf Massenwirkung getrimmt sind, dass es da verhindert, dass da nur bestimmte Blasen bedient werden und dass das jemand in seiner Blase bekommt, der das ärgerlich finden würde. Ja? Und das ist das Ende politischer Kunst. Also, das muss man so knallhart konstatieren, zumindest auf Spotify und YouTube und Co. Ne?
Das heißt, das, was ihr da an Reichweite bekommen habt, war, ist für dich auch ein Ausdruck davon, dass das mittlerweile auf den Plattformen nicht mehr funktioniert, was ihr macht wegen der politischen Message oder weil es zu negative Vibes vermittelt oder was würdest du sagen?
Ja, also weil es sich einfach nicht, es entspricht nicht bestimmten, ja, da sind wir wieder bei Compliance. Compliance ist eigentlich nicht, aber du landest nicht in der allerleckersten Werbekategorie von YouTube mit den Eckpunkten, die du in dem Video gemacht hast. Schon eigentlich bist du da schon bei der Musik, die du machst, bei dem Bandnamen, den du hast. Und dann sind in dem Video, wird dann auch noch geratet, Inhalte, die auf Gewalt hindeuten können oder so, ne, wenn eine Frau mit einem Hammer eine Statue zerschlägt oder irgendwie sowas, dann bist du schon nicht mehr in diesen leckersten Werbekategorien und dann ist es gegessen. Ne? Dann brauchst du das Video eigentlich gar nicht mehr hochladen. Das knallt dann 3-4 Tage in deiner Blase, bis du deine, was weiß ich, 300.000-500.000 Plays hast. Und dann darüber hinaus wird sich das nicht verbreiten.
Ne? Also das auch auf Spotify, ja?
Auf Spotify in geringerem Maße. Auf Spotify in geringerem Maße. Auf Spotify ist das Problem, dass die Musik, wie wir sie machen, das klingt einfach scheiße, wenn wir mit einem Song gegen, keine Ahnung, gegen Hobby antreten oder gegen irgendeine eine neue, absolut modern für Streaming produzierte Band. Ja. Da klingt ein Behemoth-Song scheiße dagegen, da klingt ein Cannibal Corpse-Song scheiße dagegen, weil es einfach komplett anders produziert ist. Ne? Also musst du mal mit Ali reden, der kennt sich da noch besser aus. Aber du hörst dir die CD an, hast Monate in den Mix gesteckt, bist mega, mega glücklich damit. Ne? Und dann hören das zwei Drittel deiner Leute, deiner Anhängerschaft auf Spotify und Co. Und es klingt einfach nur halb so gut, wie es eigentlich klingt. Ne? Du kriegst dann, weil du ja eine bestimmte Lautness hast, ne? Eine Band wie wir lebt ja auch davon, dass es da voll in die Fresse geht und so weiter, dann wirst du auch wieder in der Lautstärke runtergedrosselt. Deshalb sind dann deine Songs leiser als andere Songs, die von vornherein für so ein Format optimiert sind im Mix und in der Produktion. Das ist schon, sind schon große künstlerische Eingriffe. Ne? Also inhaltlich ist es bei den Streaming-Plattformen gar nicht so sehr, aber auch, und bei YouTube ist es vor allem inhaltlich und ideologisch aktivistisch, wo da der Deckel drauf ist. Ne?
Ah, das ist krass. Also diesen Aspekt hatte ich tatsächlich noch gar nicht auf dem Schirm, wie sehr sozusagen Spotify euch da jetzt auch in die Parade fährt mit Mixing und so.
Das nee, also da klingt ein Apache-Song, klingt da mega fett.
Also ich bin jetzt gerade im Sujet ne, von Pink Floyd sehr drin und muss sagen, also das, natürlich sind das dann Remastered-Versionen, irgendwie, was weiß ich, 2018 oder so.
Im Sujet, du meinst im Oeuvre.
Im Oeuvre, nicht im Sujet, im Oeuvre.
Da kann ja auch sein im Sujet, was die an Ausstattung, an Konzept bieten, das Ganze als Sujet bezeichnen.
Ich bin im Oeuvre von Pink Floyd drin. Und das klingt auf Spotify, auf Kopfhörern trotzdem ganz fantastisch.
Ja, absolut. Absolut. Erstens, weil das Ausnahmeproduktionen sind. Die werden, aber hört ihr eine Pink Floyd CD auf CD über Kopfhörer an, das ist dann trotzdem nochmal ein Unterschied. Ne? Hm. Wenn du die höchste Qualität bei Spotify einstellst, für die du auch bezahlen musst und so weiter.
Lossless, ja.
Dann hast du da eine große Qualität, auch bei Spotify und Co. Das muss man schon sagen. Das kann ich nicht beweisen. Ich habe aber schon bei vielen, vielen Sachen den Verdacht, dass sehr, sehr große Bands auch eine Sonderbehandlung von Spotify erfahren und auch andere Master und sowas hochladen können.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Gerade so, weil wir gerade von Toto gesprochen haben, so diese ganzen bekannten 70er-Jahre-Bands. Ich meine, klar ist die Produktion anders, aber diese Musik fühlt sich so viel näher und lebendiger und dynamischer an.
Dynamischer absolut, weil eine Band wie wir, das ist ja dieser Loudness-War, von dem ich spreche, bei uns, wenn du das so als Audio-Kurve sehen würdest, das ist ja ein Riegel, das ist in die Fresse die ganze Zeit, da atmet Mike, nicht so viel.
Ich sag's
dir
seit Jahren, ne? Mach doch mal was mit Saxophon.
Ja, du hast es mir gesagt, da hätten wir wahrscheinlich Millionen Plays auf unseren Videos auf YouTube. Ja.
Du musst ab und zu auch mal mit der Erwartung der Leute brechen.
Ja, ist schon klar.
So von wegen sind wir in die Fresse. Nee, jetzt kommt mal ein Jazz-Song.
Na klar. So. Oh Gott. Wo treibst du mich hin?
Mike, du weigerst dich halt auch einfach. Erfolg.
Alter, weißt du, von wie vielen Leuten ich auf dieses scheiß Saxophon-Solo angesprochen werde bei Autogrammstunden und so weiter? Das ist kein Mist. Das ist.
Naja, die Leute wollen das.
Ja, na klar. Du hast das wirklich in den Raum gestellt, dann werden wir nicht in Ruhe gelassen, bis das auf der nächsten Platte ist. Ich versuche ja mein Bestes. Bei der letzten Platte hat sich's einfach nicht ergeben.
Also Ali hat gesagt, er hat das auch gewollt und ihr habt es dann am Ende gecancelt, weil du es nicht wolltest.
Ja, weil ich nicht wusste, wo es rein soll.
Überall am besten.
Na klar. Na klar.
Na? Ja? Na, guck doch, hört ihr doch mal das Saxophon-Solo von hier bei Pink Floyds Us and Them an. Alter, wie krass ist das bitte? Hm. Der einer der großartigsten Songs aller Zeiten. Gib dir das einfach nochmal als Inspiration.
Da braucht man nicht drüber diskutieren. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Über Pink Floyd geht in der Sportart nichts drüber. Gar nichts. Wirklich gar nichts. Also.
Ich muss mich übrigens entschuldigen, falls es hier irgendwie wie ein Schlagbohrer klingt. Mein Nachbar ist wieder mit einem Schlagbohrer.
Ich höre nichts.
Gerade beschäftigt.
Ich höre nichts.
Das ist gut. Das ist gut.
Ja, also, aber wie gesagt, das soll jetzt nicht irgendwie von meiner Seite alles so frustriert klingen, aber.
Doch.
Nee, nur, man muss dann wirklich feststellen, dass man eben Nischenprodukt ist, ne? Was gut funktioniert in einer großen, auskömmlichen Nische, zum Glück. Aber so der Wille zur Macht, die große Machtergreifung, die wird dann natürlich immer schwerer. Ne? Das ist so. Und ob also eine Band, zum Beispiel wie Rammstein, rein künstlerisch und inhaltlich solche Kontroversen lostreten könnte wie in 90ern oder in 2000ern, wie sie das gemacht haben, das würde heute wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ne? Wenn sie das auf YouTube und Instagram und Co. machen müssten. Ich höre wirklich nichts.
Aber ist schon echt verdammt laut.
Ja gut, es fällt ja dann in deine Aufnahme rein. Da müssen wir dann mal hören.
Okay, ja.
Ist das der Durchbruch für dein neues Studio? Machst du ein Maisonette-Studio oder was?
Meine Nachbarn haben es geschafft, wochenlang das Wasser ihrer Waschmaschine nicht in ein Rohr zu leiten, sondern in die Wand. Deswegen habe ich jetzt schön gelbe Flecken an der Decke und werde dann demnächst irgendwelche Heizstrahler in die Wohnung bekommen, um die Decke zu wärmen. Ja, die haben gedacht, schön. Sie können da selber ein bisschen rumklempnern und es ist halt, irgendwann hat es getropft und ich dachte so, jetzt muss ich wieder mit der vermaledeiten Hausverwaltung telefonieren, die seit Wochen nicht schafft, meine Gegensprechanlage wieder anzuknipsen, nachdem das irgendjemand rausgeruppt hat unten an der Tür.
Mietminderung. Das Einzige, was hilft, da reagieren die dann schnell. Wenn der Wohnungseigen oder der Hauseigentümer dann auf einmal weniger Geld kriegt, dann tritt der Hausverwaltung jemand aus einer ganz anderen Ecke auf den Schwanz. Das hilft dann immer.
Ich finde, weißt du, was ich gerade beobachte? Du kannst ja als Vermieter, das kannst ja mal deine Erfahrung damit darstellen. Wir haben ja nun nach der Wende einen großen Bau- und Renovierungsboom hier im Osten gehabt. Und jetzt sind, was weiß ich, 35 Jahre haben jetzt die ganzen Häuser auf dem Buckel und sind alle im Arsch. Also müssten jetzt alle wieder neu gemacht werden und die ganzen gierigen westdeutschen Vermieter, die das jetzt 35 Jahre gemolken haben, wollen jetzt alle ihre Objekte abstoßen und die sind alle komplett durch und müssen eigentlich alle kernsaniert werden. Und in Halle gibt's jetzt reihenweise wirklich überall temporäre Schließungen von Restaurants und so weiter und so fort wegen Wasserschäden. Also
ja, weil sie alle in 90ern diese scheiß Plastikrohre verbaut haben fürs Wasser, die sich innen auch noch auflösen und dann immer eine gehörige Portion Plastik im Trinkwasser mit dabei ist. Ganz hässliche Sache. Ich komme gerade nicht auf den Namen, wie das Material heißt, aber da schüttelt jeder Architekt grinsend den Kopf, wenn es um solche Objekte geht. Ja.
Ich war jetzt letztens bei einer Besichtigung. Erstaunlicherweise von dem das Haus, in dem ich wohne, gehört, der auch nicht so Bock hat, Leitungen neu zu machen, offenbar. Und da war alles schön, tolles Objekt. Und dann, so mehr oder weniger gegen den Willen des Vermieters, ist man dann in den Keller geleitet worden. Und der Keller war halt einfach ein, also der roch wie, wenn man sich das vorstellt, wenn man im Zoo ins Echsengehege geht.
Weg, raus, nie wieder drüber reden. Wenn der Keller scheiße ist, wenn der Keller feucht ist, wenn du da mehr Salpeter hast als in der Atacama-Wüste oder was weiß ich,
ja.
Brauchst du gar nicht weiter gucken nach dem Objekt. Ja. Weg. Ja, Keller, ja. Keller, immer Keller angucken. Das ist das allererste, was ich von meinem Immobilienmentor gelernt habe. Ja.
Also es ist wirklich eine Katastrophe, was da in Halle an Buden existieren, so vor sich hin. Und ich denke mir das auch so als Mieter, ne? In welchem Zustand manche Häuser einfach belassen werden von Leuten, die da einfach nur Geld rausziehen und hoffen, dass es irgendwann wie so ein schwarzen Peter, den schwarzen Peter dann einfach weiterschieben können, ehe sie dann selber dafür verantwortlich sind. Also dieses Haus im Spezifischen, da hat der Vermieter in der unteren Etage eine Art Sauna, Wellness, whatever Bereich angebaut, ohne Genehmigung nebenbei bemerkt. Und das ist so feucht, dass der Mieter, der das gemietet hat, diese Etage verlassen hat, weil er dort nicht mehr leben kann. Mhm. Also das sind Lebens- und Mietverhältnisse, wo du denkst, alter Falter, dass das auch Menschen mitmachen, ne? So aus Gewohnheit oder weil sie halt einen übelst billigen Mietsatz haben seit 30 Jahren oder I don't know. Weil ich bin, wie gesagt, ich brauche ein neues Studio. Ich muss mich einfach vergrößern dahingehend, wenn wir Produktion für ein ÖRR machen wollen mit Studio. Beißt die Maus keinen Faden ab. Aber es ist nicht zu finden, was nicht komplett überwuchert ist. Also Halle ganz übel und Leipzig teilweise auch.
Ja, die coolen Sachen in Leipzig sind halt teuer, ne? Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Naja, beziehungsweise nicht auf dem Markt. So, ne? Und wenn du da nicht, in der Stadtgesellschaft verwurzelt bist, dann ist das halt auch schwierig, da mal einen Tipp zu kriegen, glaube ich. Ja, I don't know. Weiß ich nicht. Das ist alles sehr frustrierend. Weil auf der anderen Seite kriegst du die Leute halt nicht aus der Stadt raus. Also du kriegst die Leute ja schon fast nie aus Berlin raus. Ja, so, wenn du außerhalb von Berlin arbeitest, hast du an sich schon ein Problem in der Medienbranche, weil alle wollen in Berlin sein, meinetwegen auch arbeitslos. Es ist vielen wirklich scheißegal, ob die einen Job haben, Hauptsache sind in Berlin. Aber außerhalb von Berlin hast du dann, ich meine, dann hast du noch Leipzig beispielsweise, so, aber Leipzig kriegst du halt auch keinen Ort mehr zum Produzieren. Und Leipzig wird halt immer mehr zu, was weiß ich, München oder Hamburg, was so das angeht.
Naja, ist schwierig, das glaube ich, aber was schwebt dir denn als Studio vor? Schaust du dir da Gewerbeobjekte an? Oder brauchst du einen viereckigen Raum, der funktioniert, oder willst du das in so einem Wohnungszusammenhang wie jetzt hier dein Streaming-Studio?
Ich bin da tatsächlich ziemlich offen tatsächlich, weil es ist eigentlich eher die Infrastruktur, die entscheidet. Wie weit ist es von Nahverkehrsmöglichkeiten entfernt, weil die Leute dorthin kommen müssen. Es hat ja niemand mehr ein Auto. Die Leute müssen mit der Straßenbahn und mit dem Zug zur Arbeit fahren können. Oder zur Not mit dem Fahrrad. Aber das ist, ne, also das ist schon schwierig. Und dann braucht es trotzdem Parkplätze für Gäste. So, ansonsten müsstest du halt irgendeine andere Lösung mit Shuttle und so. Also es ist alles scheiße. Scheiße. Ne, ich weiß gar nicht, warum ich mir den Mist antue. Wieso bleib ich nicht einfach bei dem, was ich mache? So eine Scheiße.
Na, ich quatsch mal 2-3 Multiplikatoren in Leipzig an. Vielleicht ergibt sich da ja irgendein Tipp. Du sag mal, was mir beim Schneiden unseres letzten Podcasts, wir haben da so einen Abgesang auf den Wahl gemacht. Lebt der eigentlich noch?
Ja.
Ja, wie also sieht's da aus?
Ich glaube, der Wahl ist jetzt wieder frei.
Da war ja jetzt nur noch mal so eine neue private Rettungsaktion.
Der Spiegel hat getitelt, die Timmy Backhaus Show.
Timmy Backhaus.
Ein Buckelwal kämpft vor der mecklenburgischen Ostseeküste um sein Leben. Immer dabei ein Minister, der mit melodramatischen Auftritten um Aufmerksamkeit buhlt. Ein Lehrstück über politisches Marketing. Also irgendwie hat er sich jetzt bewegt, glaube ich.
Da wollten die den nicht direkt in die Nordsee pfeffern.
Also ich finde das tatsächlich schon crazy, dass ich gerade einen Live-Blog auf ZDF zu der Rettungssituation dieses Wals gelesen habe.
Also wie ein Live-Ticker quasi.
Ja, ja, naja, und dass es ja wirklich sehr dramatisch ist, ne? Persönlichen Streitereien politischer Ebene und Diskursen. Also es ist ja wirklich, ein richtiger Krimi, der nach wie vor da stattfindet. Nicht mehr mit so viel Aufmerksamkeit wie noch vor einer Woche, sag ich mal, aber.
Nee.
Ich finde das krass, dass es keine Möglichkeit gibt, so ein Tier da einfach, was weiß ich, mit einem Geschirr festzuzurren und was weiß ich, wie bei den Simpsons wegzufliegen oder so mit zwei großen Helikoptern.
Bei Gojira fliegen die ja auch auf dem Cover, ne, bei der Live-Show. Ja, es ist leider schwierig. Was hat dich eigentlich dazu gebracht, ein Michael Jackson-Video zu machen? Der Film jetzt, oder was?
Mhm.
Ah, okay.
Naja, du, also was heißt, ich beschäftige mich doch immer mit Musik, so.
Ja.
Also ich habe ja auch jetzt immer mal wieder was gemacht, wenn irgendwas Interessantes passiert ist oder mal ein interessanter Anlass war, sich mit was zu beschäftigen. Das interessiert mich ja privat trotzdem sehr, so Musikgeschichte im Grunde.
Ja.
Das finde ich schon spannend.
Absolut interessant. Oh,
jetzt bist du richtig geknickt, Maike. Merk ich richtig. Also.
Ja, ach, ja, keine Ahnung. Ich denke halt an den armen Wal. Es tut mir leid, so ein Geschöpf, das leiden muss. Deshalb, das steht halt, wie ich im letzten Podcast gesagt habe, steht halt für mich so für das Leiden von Millionen von Geschöpfen. Ne? Wenn man sich diese Dimension bewusst macht, dann kann man nicht gut gelaunt durch den Tag gehen. Also dieses Leid kann man nicht ständig auf den Schultern tragen. Ne? Da hatte ich neulich auch mal einen interessanten Artikel gelesen, dass Tierärzte eine Berufsgruppe sind, die ganz, ganz schlimm von Depressionen geplagt sind, statistisch gesehen. Ich glaube, was manche Tierärzte dann so in Schlachthöfen und in der Massentierhaltung durchwinken müssen, das ist nicht lustig. Da kommst du schon in Konflikt mit deinen Gründen, warum du eigentlich diesen wunderschönen Beruf mal ergriffen hast.
Ja, ich meine, das grenzt wieder an die grundlegende Frage, ne? Wie sehr will man eigentlich wissen, was abgeht? Ignorance is bliss, Mike.
Ignorance is bliss, genau, kommt mir bekannt vor, der Satz. Also, oder sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Und Jack Nicholson Tom Cruise ins Gesicht spuckt. Das ist so. Ist, glaube ich, für die, also das trifft dann, glaube ich, nicht nur auf die Frage nach Außerirdischen zu, sondern auf viele, viele Sachen. Ne? Aber da ist natürlich die Frage, wie mündig sollte der Mensch sein, um Entscheidungen zu treffen. Ne? Also, das ist ja so ein Grundpfeiler von Demokratie, dass der Mensch irgendwie aufgeklärt ist in vielerlei Hinsicht. Aber Was Aufklärung bedeutet, ist ja in den Zeitaltern auch irgendwie verschieden. Ne? Damals war es schon eine Sensation, den Leuten zu sagen, pass mal auf, was dir hier dein Pfarrer erzählt. Da gibt es auch andere Auffassungen dazu.
Von anderen Pfarrern.
Von anderen Pfarrern zuerst. Und dann von Leuten, die noch nicht mal Pfarrer sind, die sich rausgenommen haben, die Welt zu beschreiben. Das ist dann schon, und heutzutage bedeutet dann halt Aufklärung, keine Ahnung, dass jeder Einzelne Bescheid weiß über Mikroplastik, über Umweltverschmutzung, über Korruptionsskandale.
Ja, Mike, das ist ja das Problem, man weiß drüber Bescheid, aber es ändert ja trotzdem nichts, dass man es weiß.
Das ist
Wenn ich wusste, dass die alte Frau am Stadtrand eine Hexe ist, ne? Dann gehe ich halt nur noch zu ihr, wenn ich mir denke, jetzt brauche ich die Hilfe einer Hexe. Wenn ich jetzt weiß, alles ist voller Mikroplastik, dann was?
Wenn ich weiß, dass eigentlich sowieso alle Politiker korrupt sind, so wie es die Meinung mancher Leute sind, dann kann ich auch die beschissensten von denen wählen, ohne dass es schlimm ist. Ne? Nur alles Betrüger. So diese Attitüde bekommt man ja von vielen Leuten.
Dann wähle ich die diese Betrüger als Betrüger bezeichnen. Ja. Also ich finde, wir drehen, also ich persönlich drehe mich da oft im Kreis beim drüber nachdenken, was es eigentlich bringt, Leute immer wieder auch mit der Nase in die Scheiße zu tippen. So wie so ein Hund, dem man sagen soll, hier nicht. Also was man früher wohl gemacht hat, I don't know, ich habe keinen Hund. So. Ne? Ich will jetzt, also, nee, es ist so.
Das war früher meine Auffassung von Erziehung von Tieren, ja, auch um Katzenstuben reinzukriegen oder
genau,
so.
Genau, also
ja.
Das wollte ich jetzt nicht als Erziehungshinweis geben, sondern so wie das halt historisch gesehen irgendwie jemand mal gemacht hat oder wie ich mal gesehen habe, dass das irgendwer macht, keine Ahnung. Jedenfalls frage ich mich halt, genau, und aber das ist halt auch die Frage, ist das überhaupt. Bringt das was zur Erziehung oder bringt das den Leuten was außer noch mehr Leid und Depression oder liegt das an einem gewissen mentalen Zustand, dass man sich immer wieder selbst verletzt mit solchen Erkenntnissen und Inhalten, weil Leute, die das alles nicht wissen, haben eigentlich nicht unbedingt einen Nachteil im Leben.
Ja, die Frage ist, inwieweit klärst du überhaupt noch auf, ne? Weil zu bestimmten Thematiken oder so wissen die Leute Bescheid. Die haben einfach, wenn sie es nicht wissen, dann weil sie mal es nicht mehr wissen und mal bewusst die Entscheidung getroffen haben, dass sie es einfach nicht mehr wissen wollen. Ne? Also zum Beispiel dieser Konflikt Fleischessen und Massentierhaltung zum Beispiel oder so. Ne? Da brauchst du heutzutage eigentlich kaum noch jemanden darüber aufklären, was in der Massentierhaltung abgeht oder so. Das ist jedem bewusst, das weiß jeder. Ne? Man kann sich dann dafür entscheiden, das zu ignorieren oder nicht. Genauso das Thema Korruption, Lobbyismus in Politik. Ne? Weiß eigentlich mittlerweile auch jeder, wie der Hase langläuft und ob er da SPD oder CDU wählt oder so, ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, da in die gleichen Strukturen zu investieren. Ne? Muss man schon ganz, ganz, ganz ehrlich so sagen. Schlimmer geht immer, da brauchen wir nicht drüber reden. Und deshalb ist dieses Aufklärerische, dieses mit dem Kopf in die Scheiße dippen und das erstmal bewusst machen, das hat dann nicht mehr den Effekt, diesen Oha-Effekt, ne, sondern ist dann nur noch ein entweder ein Abstumpfungseffekt, ein Genervtsein-Effekt, aber es hat nicht mehr diesen Erweckungseffekt, ne, dieses Wachrütteln oder auch Schockstarre oder sowas, haben viele Sachen eben nicht mehr. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war bei der Promokampagne für die letzte Platte, war ich von einigen Medienaktionen wahnsinnig enttäuscht und auch wütend darüber, wie das gelaufen ist. Ne? Also und werde mir auch überlegen, ob man das in Zukunft auch wieder so machen wird. Also zum Beispiel habe ich es war irgendwas im MDR-Universum oder in der Tageszeitung, da gab es verschiedene Beispiele, es war bei MDR und bei bestimmten Zeitungen, bei der Funke Mediengruppe zum Beispiel auch, Interviews gegeben. Und da wird man ja auch oft als politische Band auf seinen Aktionismus angesprochen und so weiter. Und hat das Gefühl, auch das richtige Gefühl, was zutrifft, da sitzt dir jemand gegenüber, der hat jetzt nicht rein journalistisch neutrale Agenda, sondern hat wie du die Überzeugung, okay, da muss man mal was machen, da muss man mal aufklären und so weiter. Und dann geht das Gespräch halt in irgendwelche Richtungen, wo du über die AfD redest zum Beispiel oder über die Vergangenheit als Jugendlicher in Baseballschlägerjahren, wie das damals lief mit den Rechten und so weiter, unterhält sich über solche Dinge. Und das ist im Großen und Ganzen ein tolles, rundes Interview und so weiter. Und dann taucht dieses Interview wirklich nur reduziert auf Memes mit einem Foto von dir und einem markigen Spruch, ne? Als ich aus den Sommerferien wiederkam, waren alle meine Freunde rechts oder irgendwie sowas. Oder für mich ist es selbstverständlich, mich als Antifaschist zu engagieren. Da sind wir unserer Demokratie schuldig. Nur solche einzelnen Sprüche mit einem Foto von dir auf einer MDR-Seite, auf einer bestimmten Instagram-Account von einer Zeitung. Und das wird dort dem Mob von Bots und Idioten zum Fraß vorgeworfen, nur um Traffic zu generieren. Ne? Und da werden aus dir Clickbaits, einfache Köder fürs Internet gemacht, von einer Sache, die dafür überhaupt nicht gedacht war. Ne? Also meine Agenda oder unsere Agenda ist es ja auch zu moderieren, zu Anschluss zu geben, Leute zu umarmen, wieder einzufangen und so weiter. Und das wird nur zur Spaltung gebraucht. nur um weitere Blasen zu produzieren, nur um weiteren Hass zu produzieren, um weitere beschissene Kommentare und ins Nichts führende Internetdiskussionen zu diskutieren. Dazu wird ein Interview filetiert, aus dem Zusammenhang gerissen und einzelne Sachen als Clickbait ins Netz gehangen von Institutionen, von denen man eigentlich Journalismus gewohnt ist. Ne? Und das ist absolut zum Kotzen und wirft dann auch bei dir als Kulturschaffenden die Frage auf, lohnt es sich überhaupt noch sowas zu machen?
Vor allen Dingen unterwirft man sich halt einfach so der Plattformlogik. Ne?
Ja.
Und ich habe das wieder gesehen, weil wir gerade beim Thema Timmy waren. Ich habe ein Video zu dieser ganzen Wahlthematik und Robert Mark Lehmanns Aktivismus und so weiter gemacht und habe das dann irgendwie, ich habe das schon mit markigen Worten versehen, so nach dem Motto, ist Robert Mark Lehmann wirklich schuld? So, hat nicht funktioniert der Titel. Dann bin ich reingegangen mit die Wahlsekte. Was ich auch für ziemlich markig hielt, hat auch nicht viel gebracht. So, pass auf, Mike. Und ich bin entsetzt, dass es mal wieder funktioniert hat. Der Titel, der funktioniert und der jetzt für Klicks sorgt, ist diese Heuchelei macht mich krank, Ausrufezeichen. Und da reden wir von, was weiß ich, 25, nee, von einem Drittel Views mehr. Ein Drittel. Also das ist wirklich kriegsentscheidend, ob ein Video jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg wird, auch für die Werbepartner. Ne? Also es ist schockierend, wie einfach dahingehend das mittlerweile nur mit einem Titel zu manipulieren ist. Keine anderen Bilder oder so. Es ist wirklich nur eine Titel, dieser eine Satz, der zu sehen ist, wie du jetzt gesagt hast, mit diesen Meme-Bildern oder so, die geteilt werden. So einfach nur an die starke Emotion der Leute appellieren und diese Klicks mitnehmen. Gott sei Dank bleiben die ja dann auch. Das heißt, also bei den Videos ist das für mich immer noch moralisch verkraftbar, weil ich mir denke, das, was der Inhalt ist, der führt die Leute zusammen. Das ist das, was wir machen. Aber das, was die dann machen, wenn sie einfach nur ein Bild posten mit einem Statement. Und da bin ich ganz bei dir. Das spaltet. So, und da ist natürlich auch der Punkt, wenn ihr als Band euch nicht dahingehend vermarkten wollt, wir sind die antifaschistische Band des deutschen Metals oder so, oder wir sind die Tierschutzband Deutschlands oder so. Also wenn das nicht eure Markenaufgabe ist, dann dürft ihr das auch nicht machen, finde ich. Weil ihr ansonsten genau dort nämlich landet, weil die anderen diese Vermarktung für euch übernehmen. Also da wird eine Kampagne oder eine Kampagnenstrategie an euch drumherum gebaut, weil das für die Reichweitenerwartungen dieser Medien am besten funktioniert. Und das kann tatsächlich auch eine große Gefahr einfach für euch als Marke.
Nein, also ja, aber als Marke sind Tierrechte und Antifaschismus, das ist ja ganz klar auf unserer Agenda, absolut. Aber es ist in einer völlig unproduktiven Weise zu Leuten gespült.
Also du meinst, weil eure Zielgruppe damit ja gar nicht erreicht wird?
Es ist ja noch nicht mal etwas vorhanden, was sich lohnen würde, bei einer Zielgruppe anzulanden. Es wird nur eine Anti-Gruppe bedient, indem denen einfach wie in so einem Piranha-Fischbecken was hingeschmissen wird, was sie dann zerfetzen können und damit mediale Aufmerksamkeit für diese Plattform generieren.
Sehe ich anders. Also aus meiner Erfahrung ist es so, du musst entweder mit den Leuten schreien oder gegen die Leute schreien. So, es gibt im Grunde zwei Haltungen und dann gibt es dieses Mühe an Leuten, denen das alles auf den Sack geht und die gerne in der Mitte stehen wollen. So, die ich versuche zu targeten mit den Inhalten, die ich mache.
Dir hängt der Inhalt hinten dran.
Bei
uns gibt es nur dieses eine beschissene Bild und die freuen sich über die Kommentare darüber und das war's. Keine weitere Info zu der Band, nichts weiter.
Aber das fandelt Leute, die dann dir bei diesem Statement zustimmen zu euch. Weil die sozusagen sehen, die schreien auch in meine Richtung. Also können wir zusammen schreien sozusagen. Also bei so politischen Diskursen oder bei emotionalen Standpunkten ist das jetzt nicht verkehrt, wenn ihr euch tatsächlich ganz scharf dort auch markenmäßig positionieren wollt.
Du, ganz ehrlich, ich denke darüber nicht nach, wo ich mich markenmäßig positionieren will, aber
ich weiß, dass du das nicht tust,
Mike. Es gibt da auch einen wahnsinnigen Unterschied zwischen deiner Kommentarspalte und der Kommentarspalte der Thüringer Allgemein zum Beispiel.
Ja,
ne, das müssen wir ja konstatieren.
Und was ist jetzt das Problem, dass sich dann ein paar Nazis provoziert gefühlt haben?
Dass es einfach genommen wird, um Nazis zu provozieren und diese Aufmerksamkeit, die dadurch auf die Plattform spült, die findet der MDR, die Thüringer Allgemeine, gut. Das sind Klickzahlen von Rechten.
Das ist, glaube ich, eher das Problem. Das, ne? Also ich sehe jetzt, also dass die sauer sind wegen etwas, was du gesagt hast, kann dir eigentlich scheißegal sein.
Das ist mir auch scheißegal, aber was mich ärgert, ist, dass es einfach solchen Medien nicht zu dumm ist, sowas zu machen.
Ja.
Das regt mich auf, dass es zur weiteren Spaltung benutzt wird, weil das nicht der Approach ist, wie ich einen jemanden, den ich überzeugen will, den ich aus der rechten Ecke wegholen will, wie ich den angehen würde. Ne?
Ja.
Und das regt mich auf, dass es einfach solchen Medien nicht zu blöd ist, sowas zu machen. Ja, man muss ehrlich sagen, Funke Mediengruppe, die verkaufen ja eh nur noch Münzabos und Reisen an irgendwelche Rentner und mal einen Bericht über eine Kaninchenzüchterausstellung. Weiter ist da ja journalistisch keine Qualität mehr in irgendeiner Weise vorhanden. Ne? Es ist wirklich fürchterlich, wenn du die Zeitung mittlerweile lesen musst. Ne? Aber trotzdem ist es ja immer noch die Heimatzeitung. Ne? Und das triggert dann schon. Genauso wie beim MDR. Ne, also dieser Verfall von journalistischer Qualität, dieses Anbietern an die bodensätzigsten Gesetzmäßigkeiten der sozialen Medien, dass das nicht unter der Würde ist, kriege ich Ekel, körperlichen Ekel.
Mike ist on fire jetzt.
Mike ist komplett on fire. Egal. Vielleicht sollte ich einfach mal zu meinem Kundenservice gehen. Hä? Oder hast du noch eine aktuelle Entwicklung, Thematik, die wir unbedingt besprechen sollten?
Also ich glaube nichts, was in der Woche noch aktuell ist. Was, Mike?
Boah, Reform des Gesundheitssystems ist immer so eine Sache. Ne? Das wird schon noch ein paar Wochen lang schwelen.
Das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns bei unserer Parabelpost sehr intensiv auseinandersetzen immer. Hm. Ne? Also wenn ihr Dinge zur Rentenreform, zu Gesundheitsthemen und solchen Service-Inhalten haben wollt, dann seid ihr bei der Parabelpost, hier kleiner Werbeeinspieler, seid ihr auf jeden Fall richtig, weil wir dort auf die Nachrichten eingehen, die keine Klicks machen auf den Plattformen. Das ist ja unser Gegenentwurf. Ne?
Ja, eben.
Also
ja.
Dass die Leute, die wirklich nur blanke Informationen und blinde Flecken haben wollen, einfach da ein Abo abschließen können und dann kriegen sie da jede Woche ihre fast eine Stunde von mir eingelesene Informationen. Zack, zack, zack.
Wahnsinn.
Können Sie voll informiert in die neue Woche starten oder Ihren Sonntag verbringen.
Fett.
Ja.
Ey, besser
geht's. Nee, läuft auch nach wie vor immer weiter, kommen weiterhin Leute dazu. Und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Stütze, um das Team zu refinanzieren.
Absolut. Und ich finde das rein perspektivisch extrem wichtig, weil das auch was ist, was nach dem Tod des Internets funktionieren wird. Ne? Also wenn Medien wie YouTube oder Instagram gestorben sein werden, weil nur noch KI-generierte Inhalte dort unterwegs sind, dann hat das natürlich eine Authentizität und direkte Rückkopplung zu einer echten Zuhörer-Leserschaft, die dann wahnsinnig viel wert sein wird. Bin ich mir absolut sicher. Die Perspektive kann man ins Auge fassen.
Nach dem Tod des Internets setze ich mich in irgendeine Hütte in Schottland und schreibe irgendwelche Romane mit ganz vielen Drachen drin.
Stark. Kannst du also, die von Orwell nehmen, die Hütte?
Ich bin tatsächlich... Ich habe immer mal so Anflüge, dass mir alles zu viel ist und ich einfach keinen Bock mehr habe. Und dann gucke ich mir den Immobilienmarkt in Schottland an und denke mir so, also könntest auch einfach jetzt alles aufgeben und dahin ziehen und dann wäre es auch gut.
Dann solltest du aber deine Aversion gegen stinkende Keller ablegen. Das ist, glaube ich, bei schottischen Immobilien kein Wunschkonzert dann.
Also da gibt's wirklich, ich meine, wenn du mit Einsamkeit klarkommst so und mit Dunkelheit im Winter und so Kram, gibt's da wirklich sehr günstig echt krasse Buden.
Ey, Alter, wo ich gerade war, Lappland, da kannst du, ist ein bisschen nah an Russen dran im Moment, ne, klar. Aber von Immobilienpreisen her, von der also da ist es kein Problem, ein Haus auf einer einsamen Insel in einem See, alles drin dort, ne.
Also, das stimmt, also das ist
also
wirklich
in Finnland, ist absurd. In Finnland ist es ja eigentlich fast ein Mehrwert für ein Haus, wenn es nicht am Wasser steht. Ne? Mm. Deswegen.
Das ist schon absurd. Ja, aber also da habe ich, da gibt es ja wirklich so Immobilien, da gehört dir dann halt einfach eine Bucht oder so auf einer Insel vor Glasgow irgendwie. Für den Preis einer Wohnung in Halle. Wo du ja so denkst, willst du mich jetzt das kann doch jetzt nicht dein Scheiß ernst sein. So, ich meine, gut, ich muss dann halt immer mit dem Boot übersetzen. Aber wow.
Ja.
Also für einen romantischen Film wäre das ja der Lebenstraum. Ne? Dass der in der Realität dann trotzdem super ätzend wäre, klar, aber.
Ja, es ist immer anders dann. Überall ist es anders als in Halle.
Das, weißt du, und ich denke mir dann halt immer so, wenn ich dann meinen romantischen Träumen nachhänge, ja, Alex, du müsstest dich ja dann aber die ganze, also du müsstest dich ja um die Maintenance von allem kümmern. Du wärst ja den ganzen Tag damit beschäftigt, was weiß ich, im Garten irgendwas zu machen, deine Fassade zu restaurieren, was weiß ich, ne, also so ein Haus, das ist ja komplett dumm. Es ist ja komplett dumm, ein Haus zu haben.
Total, absolut. Eigentlich ist es komplett, also zum Wohnen ist es dumm, ein Haus zu haben. Ja. Als Geschäftsimmobilie ist es was anderes. Da gibt es Unternehmensstrategien, wo das durchaus eine gute Rolle spielen kann, dass du Kapital auch in Immobilien hast. Aber zum Wohnen eine Immobilie, zum selber wohnen eine Immobilie zu kaufen, ist nicht immer die beste Lösung. Das muss man also ganz klar
kleines
so sagen.
Haus in Schottland, so, das ist ja, ne, was für eine romantische Vorstellung, aber es ist eigentlich richtig dumm. Und ich verstehe nicht, warum, also wie dem Deutschen dieses Einfamilienhaus-Ding so reingetrommelt werden konnte, dass jeder irgendwie so ein
Du, da ist ja Deutschland noch komplett auf der gesunden Seite. Also wenn du das in Island, insgesamt die nördlichen Länder oder selbst auch in England und so weiter, da ist ja die Wohnungseigentumsquote um Vielfaches höher als in Deutschland. Also so große Mietmärkte wie in Deutschland, die gibt es fast nirgendwo auf der Welt.
Ich glaube, also, aber ich finde, es ist nochmal was anderes. Ich meine, in Ländern mit einer sehr geringen Bevölkerungsdichte ist das, glaube ich, nochmal was anderes, ob du halt dein einzelnes Haus und mit einem Hof oder irgendwie hast.
Nee, also
aber
so
in Deutschland dieses wir haben irgendwie verdichtete suburbane Räume, wo jeder sein scheiß winziges Haus hat, das direkt neben einem genauso aussehenden Haus steht, nur damit man sagen kann, man hat ein Haus. Es ist ja auch finanziell irgendwie eine Katastrophe. So.
Total. Ja, also dieses, ja, das ist ja so das Äquivalent zum amerikanischen Traum, ne? Dieses deutsche Eigenheim mit einem Mercedes davor. So ungefähr, klar, da hat so jede Nation. Das ist natürlich eigentlich Schwachsinn, so dass das Eigenheim in der Pampa, wo sich deine Kinder sowieso nicht mehr für interessieren, ne? Was dann eigentlich nur noch ein Ärgernis ist. Weil sie bei ihren pflegebedürftigen Eltern den Garten machen müssen und so.
Ist bei meinen Eltern jetzt auch so, ne? Also, wie wir ja gerade gesagt haben, 35 Jahre ist die Bude alt, hat mein Vater selber gebaut. Und jetzt kommen halt diese ganzen Rohrleitungsthematiken.
An Heizungskeller kannst du ein Schild dran machen, Technikmuseum und so weiter.
Der hat das damals noch mit Kohlenkeller gebaut, ne? So. Gebaut, nie benutzt. So, dann dementsprechend direkt umgewidmet. Aber, ne, und es steht halt einfach auch in einer Gegend, wo das nichts wert ist. So, und das ist wo ich auch nichts mit anfangen kann. Also ich werde da auch nicht hinziehen, wenn meine Eltern sich dann da verpissen. So.
Eben, genau deshalb ist das Traumhäuschen in Schottland, bin ich der Meinung, das kann eigentlich immer das Gleiche, aber es kann auch mal ein anderes sein. Ne? So irgendwie diese Sharing-Mentality, die mit dieser App-Revolution stattgefunden hat, wie Carsharing oder Airbnb und so weiter. Kannst du doch ein Häuschen mieten, kannst du auch immer das gleiche Häuschen mieten. Aber trotzdem ist es ein menschliches Gefühl, dass du es im Eigentum haben willst. Das ist nochmal was anderes. Auch wenn es 10 Monate im Jahr wahrscheinlich leer stehen würde. Ne?
Ich gebe dir recht. Es ist, also ich, jetzt komme ich bestimmt wieder richtig dumm rüber. Ich habe jetzt natürlich nicht drüber nachgedacht, dass man es ja eigentlich theoretisch auch einfach mieten könnte. Aber das ist doch preislich bestimmt eine Katastrophe, oder?
Das zu mieten? Also im Vergleich zum Kaufen ist es meistens keine Katastrophe. Kommt drauf an, wie, also wenn du da ein halbes Jahr lang im Jahr immer leben und arbeiten willst, im kurzen schottischen Sommer zum Beispiel, dann ist das natürlich was anderes. Aber wenn du da 2-mal im Jahr zum Urlaub hinfahren willst, dann wäre es eigentlich blöd, das zu kaufen.
Ich meine ja dann tatsächlich einen Ort, wo ich, was weiß ich, mich aufs Schreiben konzentrieren kann, wo ich wirklich meine Ruhe habe. So. Also auch längerfristig, weil wie lange schreibst du an einem Buch, was weiß ich? Im besten Fall ja Monate. Dafür geht's dann halt finanziell wieder nicht mit Airbnb. Auf der anderen Seite könnte man ja die Bude haben und einfach ein Airbnb draus machen, wenn man nicht da ist.
Das ist ja das, was die anderen Leute gemacht haben. Ja, aber dann brauche ich, also ich weiß nicht. Wenn, dann soll es auch mein Haus sein. Da lasse ich das lieber leer stehen, als da irgendwelche Bachelor-Partys drin feiern zu lassen. Da hätte ich, glaube ich, keinen Bock drauf.
Ja, oder irgendwelche Sexfilme, die da gedreht werden, was ja relativ oft in der Presse ist, dass irgendwelche Airbnbs verwüstet worden sind von OnlyFans-Creatern.
Kann ich mir gut vorstellen.
Müsst ihr nur drüber nachdenken, wie ihr alle Airbnbs benutzt. Und dann könnt ihr euch die Frage stellen, ob ihr in so einem Haus leben wollt.
Also ich finde diese Airbnb-Apartment-Kultur ist ganz praktisch, aber wenn ich die Wahl habe, bevorzuge ich immer noch ein klassisches Hotel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist irgendwie, aber bin ich vielleicht ein bisschen zu konservativ, zu spießig.
Ich muss sagen, also so von Privatleuten solche Locations mieten, das hat schon was, da hast du einfach irgendwie mal was Besonderes oder irgendwas, was so ein bisschen abseits ist oder, ja, ich mag das eigentlich sehr gern.
Ja, ja, natürlich, gut, wenn es um Locations und so weiter geht, ja, da gebe ich dir recht.
So, Mike, jetzt, ja. Ich habe dich wieder abgebracht, bin gespannt.
Alles gut, war ja ein interessanter Exkurs. Ich möchte heute über jemanden berichten, den ich sehr bewundere. Bin ich jetzt nochmal, erzähle ich danach nochmal, gerade aktuell wieder drauf gestoßen, im Privaten so ein bisschen, deshalb dachte ich, ach, mach doch mal einen Kundenservice da drüber. Hast du schon mal von Jean Lann gehört?
Nee,
Jean Lannes geschrieben, Jean Lann. Ich greife mal zu einem kleinen Kunstgriff, um dieses, damit einem gleich von vornherein klar wird, von was von einem wahnsinnigen Leben wir eigentlich reden, auch was von einem beeindruckenden Werdegang wir eigentlich reden. Deshalb tue ich mal die beiden Endpunkte, den Anfangs- und den Endpunkt dieses Lebens mal so miteinander verknüpfen und schildere mal 1-2 Daten zur Geburt und eine Quelle und ein paar Daten zu seinem Tod. Also Jean Lann, da wurde am 11. April 1769 in Lectour in der Gascogne geboren. War der Sohn eines Knechts, wahrscheinlich Stallknecht, der so ein bisschen in der Landwirtschaft rumgewirtschaftet hat. Und er starb am 31. Mai 1809 in Wien, im Alter also von 40 Jahren schon, als Fürst von Sivert und Herzog von Montebello. Und am Tag seines Todes schreibt Napoleon Bonaparte der Witwe einen Brief: Meine Cousine, der Marschall ist heute Morgen den Verletzungen erlegen, die er auf dem Feld der Ehre erlitten hat. Mein Schmerz ist dem euren gleich. Ich verliere den hervorragendsten General meiner Armeen, meinen Waffenbruder seit 16 Jahren, den ich als meinen besten Freund betrachtet habe. Seine Familie und seine Kinder werden für immer besonderen Anspruch auf meinen Schutz genießen. Da muss in den 40 Jahren ja so einiges passiert sein, ne, um der Sohn eines Stallknechts, dann Herzog von Montebello und Fürst von Siwer, ich glaube, das ist Siweritz irgendwo in Polen, ist das.
Ich meine, der Sohn eines Olivenbauers ist Kaiser geworden, also am Ende des Tages war es eine gute Zeit, um Aufstiegsgeschichten zu produzieren.
Ja, es kommt ja drauf an, was für eine Entwicklung du da hinlegst, ne? Und diese Entwicklung geht mir. Also Jean Lannes war dann offensichtlich einer
von den Generälen von Napoleon. Der hatte der vier oder so?
Ne?
So
ja,
vier,
die Marschälle. Wir reden von den Marschällen. Ja. Generäle gab's noch mehr, aber ich glaube, es gab insgesamt 18 Marschälle oder so, aber die wurden ja nacheinander dann auch mal ausgetauscht, weil da welche gestorben und gefallen sind und so weiter. Es gab, glaube ich, auch gleichzeitig mehr als vier. Aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber Jean Lannes ist so einer Geschichtsschreibung so nicht so eine ganz auffällige Figur. Also neben solchen Riesen, da gibt's ja ganz andere Namen, ne, wie Ney und Davout und Messenat und die ganzen Namen, die man da kennt, ne, die auch die Preußen in den Hintern getreten haben und sonst für Furore gesorgt haben. Jean Lannes wird da meistens immer gar nicht so mit genannt, aber für mich einer der beeindruckendsten. Also, er ist zur Schule gegangen, musste aber diese Schule sehr früh verlassen, weil die Eltern einfach kein Geld mehr hatten. Ne? Das wurde alles in den älteren Bruder gesteckt, der ist dann irgendwie Priester geworden, aber er musste dann eine Lehre als Färber beginnen. Ja, also. Oh,
das ist ja auch eine richtig beschissene Arbeit oder bepisste Arbeit. Ne?
Bepisste Arbeit auf jeden Fall, also wirklich unterste Kaste im ländlichen Leben. Ne? Ja. Also über die Jahre ist natürlich auch nicht viel von ihm bekannt. Da hat er nichts weiter gemacht als in Pisse rumgerührt wahrscheinlich und vielleicht mal ein paar gefärbte Tücher verkauft und so weiter. Aber kräftiger Statur, ne? Galt so wie ein ländlicher Mensch als ungekünstelt mit einem rauen Humor. 1792 in Frankreich ist uns allen klar, schlägt natürlich seine große Stunde für Leute wie ihn, er tritt in die Revolutionsarmee ein. Ne? Das war natürlich in der Frühphase der französischen Revolution, war das für viele junge Männer eine Chance zum Aufstieg, ja. Ein Fanfarenstoß, um Aufstiegschancen im Heer auch zu nutzen. Er ist da wirklich ohne jegliche militärische Vorbildung hingegangen, also 1792, er hat da, wie gesagt, über 20 Jahre dann im Ländlichen gelebt, landet dort bei der Armee. 1793 bis 1795 kämpft er im Koalitionskrieg gegen Spanien, ist dann dort schon Unteroffizier, hat seine erste leichte militärische Ausbildung dort irgendwie erhalten, aber wirklich nur als Soldat. Aber dort gibt es schon Anekdoten, die von ihm berichten, wie zum Beispiel in so einem Gefecht in Pyrenäen und so weiter, als die französischen Linien dann aufbrechen und die Soldaten fliehen, wie Jean Lannes dort steht und diese fliehenden Soldaten wieder einfängt und mit Ansprachen zurück an die Front schickt und motiviert und diesen Frontabschnitt hält und erobert. Ne? Also wieder wirklich komplett von Stampede auf Sieg in diesem Frontabschnitt umstellt, nur mit seinen eigenen Fähigkeiten, weil er da in vorderster Front agiert und die Leute eben motivieren kann. 1792 eingetreten, 1794 bekommt er schon das Kommando über eine Brigade, also den Rang eines Oberst hat er da schon gefühlt inne, ich weiß nicht, wie es damals hieß, es war was dem Oberst entsprechen würde heutzutage, und oder Brigadegeneral wäre es heutzutage, aber damals Oberst. Da zeigt sich schon seine außerordentliche taktische Begabung auch, ne, in diesen Kriegszeiten. Der war natürlich nicht gebildet im klassischen Sinn. Er konnte zu der Zeit kaum fehlerfrei schreiben, ne? Aber dieses...
Was erwartet man? Er hat sein ganzes Leben mit Pisse gerührt.
Ja, ja, also. Aber dieses absolute Verständnis für die Logik des Krieges, besonders in chaotischen Situationen, hat er ein taktisches Gespür entwickelt, was jedes Gefecht umdrehen konnte. Und das hat
jetzt so ein bisschen nur Psychologie, ne?
Ja, also er war psychisch in solchen Momenten absolut leistungsfähig und hat das wie ein Genie gelesen und durchblickt. Ne? Also da sind sich alle Zeitzeugen einig, Feinde, wobei damals vom Feind noch keine Berichte gab über ihn, da war das noch zu ein unbeschriebenes Blatt zu der Zeit. Aber er hat einfach seine Begabung, seine Veranlagung da schon durchgucken lassen. 1795 heiratete er Jeanne Barbe Méric, seine Frau. Dann ging er auf Italienfeldzug. Und dort ist er auch bei einem Gefecht unterwegs und da kommt es wieder zu der gleichen Situation. Ne? Die Franzosen drohen ins Hintertreffen zu geraten, die Linien drohen zu brechen an einem bestimmten Abschnitt und genau an diesem Abschnitt tritt Jean Lannes an die Front und dreht das Geschehen dort komplett um. Und dort auf einem Hügel steht ein junger General, beobachtet das und das ist sein erstes Zusammentreffen mit Napoleon Bonaparte, der dort als junger General, gleiches Geburtsjahr wie Jean Lannes, 1769 unterwegs war. Und da fällt Jean Lannes Napoleon das allererste Mal auf. Ne, Napoleon ist absolut begeistert von den Leistungen auf diesem Italienfeldzug und fördert ihn dann weiter. Dann geht es weiter nach Ägypten mit der französischen Armee und Napoleon. Ne? Also ich stelle mir da immer vor, so diese alten Schlachten direkt vor den Pyramiden soll es ja da auch gegeben haben. Also das ist schon ein Panorama, da wäre ich, glaube ich, so als Zeitreisender gern mal dabei gewesen und hätte von oben zugeschaut, wie das so aussieht. Festigt dort seinen Ruf als mutiger Frontkommandeur. Allerdings erleidet er da einen privaten Rückschlag. Er erfährt, dass seine Frau ein Kind zur Welt gebracht hat. Problem, er ist seit über einem Jahr nicht zu Hause gewesen. Daraufhin lässt er sich scheiden. 1800, die berühmte Schlacht von Montebello, was ihm dann auch zu seinem Fürstentitel bringt. Also da vollbringt er unfassbare Leistung. Also mit einem kleinen französischen Korps kämpft er da wirklich überlegenste österreichische Kräfte weg. Also eine ganz aggressive Offensive trägt er davor, geschicktes Halten der Linie. Das war sozusagen für den großen Sieg von Marengo, war das so diese Vorbedingung, diese Schlacht von Montebello. Das hat Jean Lannes erkämpft. Und das ist auch was sich so durch sein Leben zieht oder durch seine militärische Laufbahn zieht. Er war immer der diese entscheidenden Vorschlachten geführt hat. Ne? Napoleon konnte dann zum Entscheidungsschlag ausholen und so weiter. Aber dort, wo es brenzlig wurde, wo absolute Schlagkraft und ja absolutes Genie in Übermacht des Feindes gefragt war, da hat Napoleon immer auf Jean Lannes vertraut.
Ne? Ging es dann um spezifische Territorien zu sichern, um eine bessere Ausgangssituation zu haben oder um was geht es dann bei solchen Vorschlachten?
Bei so einer Vorschlacht geht es erstmal darum, die Phalanx des Gegners aufzubrechen. Ne? Also ich komme dann nachher dazu, bei der Schlacht von Jena und Auerstedt war Jean Lannes auch am Start. Da kann man das schön beobachten, wie das gelaufen ist. Kann ich dann nachher nochmal was dazu sagen. Er macht dann 1800 noch einen Schlenker, wird als Diplomat in Lissabon eingesetzt. Also wird sozusagen als Minister mit besonderem Auftrag nach Lissabon geschickt. Und macht da eigentlich auch eine ganz gute Figur. So seine direkte, ungekünstelte Art, die dort im Militär bei den Soldaten ganz gut ankommt und ihn als einen der ihren erscheinen lässt. Das ist natürlich im diplomatischen Kontext, wie soll man sagen, etwas erfrischend, ne? Und führte aber auch teilweise ein bisschen zu Verwicklung und ist dann auch nach ein paar Jahren vorbei, der Abstecher. Aber es ist zu erwähnen, dass er auch auf dem Parkett eine gute Figur abgibt. Ne? Also Diplomatensprache Französisch ist ja kein Problem für ihn, aber das zeigt auch, dass er bis dahin die Defizite seiner Schulbildung absolut ausgeglichen hat, draufgesattelt hat. Also das ist, komme ich nachher auch nochmal dazu, eine ganz beeindruckende Seite von Jorland, dass er nie aufgehört hat zu lernen. Ne? Nie aufgehört diese Wissbegierigkeit und diesen Willen zur Macht zu haben, zum Bessersein. Das ist das, was ihn vorangetrieben hat und auch in solche Richtung hat gehen lassen.
Ja, also das ist ja das, was ja so immer so erstaunlich ist, wie dann die Leute plötzlich aus dem Nichts, ne, basically vom Pisse rühren, dann zu großen Männern werden oder großen Frauen, weil es ja einfach nur eine Standesfrage war und nicht eine Frage von Intelligenz und Fertigkeiten, ob man zu jemandem wurde in dieser Gesellschaft oder nicht. Und es dann immer nur an so ganz spezifischen Wendepunkten der Geschichte eine Möglichkeit bestand, auch für einfachere Menschen sich herauszuarbeiten.
Genau, wenn die Gates keine Keeper mehr hatten, ne? Ja. Und man da eben durchschreiten konnte. Und da ist so ein geborenes Genie wie Jean Lann, ist da einfach durchgeschritten und hat das durch seine vor allem charakterlichen Fähigkeiten, die so beeindruckend sind, absolut gemeistert. Er wird 1804 dann zum Marschall ernannt durch Napoleon. Und das ist natürlich dann ein absolut sozialer Aufstieg in die militärische Elite. Ne? Also war
jetzt
man
mal eine ganz blöde Frage, Mike. Ich habe das immer so verstanden, dass es eigentlich nur einen Marschall geben kann, der über allem steht. Wieso gibt es jetzt unter Napoleon mehrere?
Wenn du das jetzt mit Reichsmarschall, keine Ahnung, im Deutschen Reich und so weiter, da war das so, ne? Da musste dann, wurde ja damals für Hermann Göring zum Beispiel noch ein Extraamt über dem Generalfeldmarschall geschaffen, damit der noch über Leuten wie Rommel und Paulus und was weiß ich und so weiter steht.
Ach so, also der, also ich bin ja nicht ganz so militärisch versiert wie du. Ein Marschall ist sozusagen jemand, der eine komplette Armee befehligt und General befehligt dann Teile der Armee.
Das ist in verschiedenen Armeen unterschiedlich. Also im Prinzip ist ein Marschall hat oft keine andere Funktion als ein General. Ne? Es ist einfach noch mal eins drüber, noch mehr militärische Elite und noch mehr Beratertum. Und mehr Nähe zu jemanden wie Napoleon, also in dem Fall von Frankreich, und ein Marschall in Deutschland bedeutet auch was anderes als einer in Frankreich und so weiter. Also da kann man nicht so sehr jetzt zu tief reinbohren, da weiß ich jetzt auch gerade nicht genug darüber. Da will ich nichts Falsches erzählen. Ne? Es reicht ja schon Halbwissen, aber was Falsches erzählen, wär ja dann noch schlimmer. Aber trotz seines Ranges eines Marschalls, ne, er nimmt trotzdem diese Aufgaben nach wie vor wahnsinnig ernst, dieser Führung seiner Männer, ne, und dieser Kampfgruppen. Also er hat eine ganz wichtige Rolle 1805 bei der Schlacht von Austerlitz, der ja eigentlich so in der Geschichtsschreibung vielleicht als der größte Sieg von Napoleon betrachtet wird. Ne? Er musste starke russisch-österreichische Angriffe dort binden, hielt seine Position dort unter enormem Druck und hat dadurch Napoleon den Durchbruch in der Mitte erlaubt. Ne? Also da war wirklich so immer wie dieser Kampfkeil, der da vorgeprescht ist und Napoleon dann unter dem Einsatz der etwas standesdünkelnden Generäle, dann hat Napoleon die dann dort eingesetzt und hat ihn dann den Entscheidungsschlag führen lassen. Aber vorne die Arbeit hat immer Jean Lann geleistet. Und es ist bemerkenswert, was da über ihn berichtet wird. Natürlich ist da auch viel Heldentum und Geschichtsschreibung dabei, aber das sind wirklich auch, soweit man es historisch verifizieren kann, zutreffende Berichte. Er ist jemand, der in der vordersten Front dort gekämpft hat mit seinen Männern. Ne? Der dort reingegangen ist, der eine unfassbare Tapferkeit und Mut dort gezeigt hat. Der war auch nach jeder Schlacht, musste der zusammengeflickt werden. Ne? Der war von Narben übersät. Der galt irgendwie bald als unsterblich, was der alles eingesteckt hat. Hat einfache Soldaten, einfache Männer als General, als Marschall hat sich um die gekümmert, die Verletzten, hat die mit zurückgeholt, hat mit denen an vorderster Front gekämpft und hat dabei, was die besondere Schlagkraft der Truppe auch noch gefördert hat, die Leute waren sich sicher, okay, wenn Jean Lann vorprescht, dann gibt es dort was zu holen. Der war kein Kamikaze. Der hat sein bäuerliches Gemüt gehabt. Am Anfang war rau, draufgängerisch und so weiter, aber hat in der Entwicklung zum Marschall hin, hat er gelernt, sein Temperament zu zügeln und hat, wenn es besonders ernst wurde, fast in schizophrener Art und Weise, war er auf einmal nicht mehr aggressiv, nicht mehr vorstürmerisch, sondern ruhig, analytisch, eiskalt handelnd und hat dort auch Rückzüge angeordnet, hat nicht Eingreifen angeordnet und die Leute wussten, okay, wir rennen da nicht einem Verrückten hinterher, der blindheit für den Kaiser in den Tod rennt, sondern wenn er das macht, dann gibt es eine Chance, dass wir ja alle rauskommen und mit Orden dastehen, so ungefähr.
Ne? Aber war das Infanterie oder hatte der ein Kavallerieregiment?
Nee, das war Infanterie. Wobei es gibt eine schöne Anekdote, als Napoleons Stellung in Bedrängnis geriet und Jean Lann verwundet wurde, ins Lazarett gebracht wurde und es wurde dann immer enger für Napoleon, ließ er sich auf ein Pferd setzen, weil er nicht mehr laufen konnte und ritt dann zu diesem gefährdeten Frontabschnitt und trieb da die Leute wieder zusammen, um diese Stellung von Napoleon zu sichern, für den es da langsam brenzlig wurde. Also das hat Napoleon ihm auch nie vergessen. Und das ist so eine Anekdote von ihm, wo so halb Heldentum, halb authentische Überlieferung, aber das ist so eine ganz typische Art und Weise, wie von ihm geredet wird. 1806, 1807 Einsätze in Preußen und Polen, da natürlich für uns interessant, Schlacht bei Jena und Auerstedt. Ne? Da hat er wirklich die Schlüsselposition inne gehabt, den zentralen Abschnitt mit 21.000 Mann, also wirklich die Dampframme in der Mitte in Jena. Und wir wissen ja alle, Jena-Auerstedt, da war jetzt auch kein Fallobst unterwegs, ne? Blücher, Scharnhorst, von Wolfenbüttel und so weiter. Also da waren schon auch gestandene Militärführer auf der anderen Seite. Wilhelm III., glaube ich. Und da hat er absolut brilliert, ne? Mit einem schnellen Angriff die preußischen Linien destabilisiert und hatte da den entscheidenden Anteil am Zusammenbruch der preußischen Linie. Zusammenfassend muss man da sagen, dass eben sein Charakter und seine Fähigkeiten genau zu Napoleons Art gepasst haben, eine Schlacht zu schlagen. Ne? Überraschungsmomente, aggressiv, wendig, unorthodox. Ne? Das ist ja gerade das, was den Preußen in Jena und Auerstedt auch auf die Füße gefallen ist, dass sie noch in diesen alten, herkömmlichen Schlacht- und Artillerieformationen gekämpft haben und so weiter, während die einer völlig unorthodox kämpfenden und überhaupt in keiner Tradition stehenden Armee gegenüberstanden, ne? Die da halt einfach alles in Flügel kämpfen und mit taktisch unvorhersehbaren Zugriffen weggeputzt hat. Dafür steht Jean Lann und eben auch die Art, wie Napoleon die Schlachten schlägt. Und das hat die Natur und die Art und Weise, wie Jean Lann vorgegangen ist, so der Vorstellung von Napoleon am meisten entsprochen und es war auch wahrscheinlich unbestritten sein Lieblingsgeneral. Ne? Also er hat ihn als, kommen wir nachher noch dazu, wirklich als persönlichen Freund betrachtet. Er war der Einzige, der Napoleon offen widersprechen durfte. Er durfte ihn duzen. Er durfte sich unaufgefordert hinsetzen. Das erscheint so ein bisschen lappalienhaft, ist aber...
Das war der Einzige, ja?
Von den Generälen, ja.
Okay.
Erscheint jetzt so ein bisschen lappalienhaft, so eine Anekdote, aber das ist natürlich in der Hofetikette ein wahnsinniges Privileg. Ne? Wenn du bei so einer Unterredung mit Napoleon dich hinsetzen kannst und kannst deine Gedanken ausführen, ne? Während alle anderen stehen müssen. Das verleiht deinen Worten natürlich unfassbares Gewicht und auch als äußeres Zeichen des Standes im Universum Napoleons. So, das ist alles hier noch so ein bisschen Schlachtenfolklore, ne? Immer Lann vorne in vorderster Front im Pulverdampf und so weiter und so fort. Das erspare ich mal ein bisschen den Leuten hier. Aber so seine wilde Mischung aus Menschlichkeit und Genie, ne? Das war eben das, was mich auch bei ihm so begeistert, ne? Also, da wird zum Beispiel ausgeführt, er konnte auf dem Schlachtfeld toben wie ein Berserker, Kanonen erobern, Stellung stürmen und mit seiner bloßen Präsenz den Mut seiner Männer entfachen. Zugleich aber war er bekannt für seine Fürsorge gegenüber den Soldaten. Zeitzeugen berichteten, dass er verwundet nicht einfach liegen ließ, sondern sich selbst darum kümmerte, dass sie Hilfe erhielten. Er sprach mit seinen Männern nicht von oben herab, sondern in einer Sprache, die sie verstanden. Für viele war er nicht nur Marschall, sondern fast ein Kamerad geblieben. Privat, man sucht natürlich nach Abgründen irgendwie bei so jemandem, weil das ist ja so eine schillernde Figur, wenn der rausgehoben wird. Ich habe geguckt, ob da im Privaten irgendwas war, aber er hat dann doch...
bestimmt nicht viel, oder?
Ja, nee, aber was da war, da war auch ein super Familienvater und Ehemann. Auch da gibt's überhaupt kein Fleck, mit dem man ihn irgendwie besudeln kann. Also es wird wirklich berichtet, dass er sich um liebesvolles Verhältnis zu seinen Kindern bemüht hat. Seine zweite Frau, Louise Antoinette, den Nachnamen erspare ich den Leuten, versuchen, den auszusprechen. Könnt ihr mal googeln. Mit ihr hat er 5 Kinder gehabt. War ein fürsorglicher Vater, liebte die Familie und so weiter. Also sind sich auch alle Quellen einig. Also da gibt es irgendwie auch nichts zu holen, ne? 1809 kam es dann zur Schlacht bei Aspern und Essling. Also das war eine Schlacht, wer sich geschichtlich ein bisschen auskennt, es wird so gemeinhin als Napoleons erste Niederlage gewertet, ne? Hat auch damit zu tun, ein bisschen der militärische Einbruch danach, dass Jean Lannes da ums Leben kam bei der Schlacht. Ne? Da hat in einer Feuerpause, ist er da übers Schlachtfeld mit seinem alten Mentor, einem alten General, gelaufen. Der wurde von irgendeiner Querschlägerkugel in die Brust getroffen. Der General sackte tot zusammen und Jean Lannes war davon so geschockt, dass er sich erstmal hingesetzt hat, an eine Mauer oder an ein Gebäude und hat so die Beine übereinander geschlagen. Und in dem Moment ist so irgendwo so eine 3-Pfünder Kanonenkugel abgeprallt und hat ihm wirklich quasi beide Beine weggerissen. Also hat ihn genau an der Stelle an den Knien getroffen, wo er die Beine übereinander geschlagen hat. Also das ist sehr, sehr genau dokumentiert, welche Verletzung er da erlitten hat. Also das eine Bein war komplett kaputt, Hauptschlagader aufgerissen, Knochen komplett alles durch, alle Sehnen, Kniescheibe weg, musste amputiert werden, das Bein. Das andere Bein musste, glaube ich, dann auch amputiert werden, war zuerst nicht ganz so schlecht, sah nicht ganz so schlecht aus und Amputation zu der Zeit keine schöne Sache, ne? Also gerade in solchen Schlachten, Feldzusammenhängen und so weiter ohne Narkose, unfassbare, unvorstellbare Schmerzen, ne? Also Napoleon reagierte auf die Nachricht von der schweren Verletzung wirklich geschockt. Hat sich dann sofort zu seinem Freund begeben. Da ist so ein kleiner Dialog überliefert, ne, als Napoleon ihn da besucht hat. Also Jean Lannes war dann so nach 3-4 Tagen auch schon wieder ganz guter Dinge. Hat auch darüber geredet, sich wie andere Generäle Prothesen zu besorgen und dann weiter darum zu stöckeln und wie es dann so läuft. Also Jean Lannes sagt, ich habe auf dich gewartet, bevor ich gehe. Wo glaubst du denn, wo du ohne Beine hingehst, du verdammter Narr? Sagt Napoleon, ne? Und da sagt Jean Lannes, zur Hölle. Dorthin gehen Leute, wenn sie getan haben, was ich getan habe. Das Gemetzel, die Schrecken, du wirst auch wissen, wie die Hölle ist, wenn du alleine bist, nachdem du all deine Feinde in den Tod geschickt hast. Sie werden dich verlassen, sie können nicht weitermachen, weißt du. Niemand wagt es, dir das zu sagen, aber ich schon. Ich bin deinetwegen hier. Und obwohl ich sterbe, hält mich das nicht davon ab, dich zu lieben. Also hör auf mit diesem Krieg, beenden Sie diesen Wahnsinn. Ja, also hat ihn
das ist doch erfunden.
Nee, es gibt dann auch noch eine schriftliche Äußerung. Also es gibt da ja einen Haufen Umstehende. Und das ist für mich auch eine der entscheidenden Funktionen dieser, neben dieser persönlichen Faszination, die ich für Jean Lannes habe, für diese historische Funktion dieser Figur. Das ist einer, wenn nicht der einzige Mensch, der einem Napoleon auf einer persönlichen, menschlichen, emotionalen Ebene nahekommen lässt. Weil Jean Lannes war wirklich der, den Napoleon als seinen besten Freund betrachtete. Die sind 16 Jahre durch dick und dünn gegangen auf dem Schlachtfeld, haben sich, wie gesagt, Jean Lannes konnte ihn kritisieren, konnte ihm die Meinung sagen, also wirklich nach dem Motto, ey Alter, jetzt mach mal halblang, ne? Also in so einem Ton mit Napoleon reden, das konnte sich niemand rausnehmen. Und er hat von dieser Kritik auch oft und harsch Gebrauch gemacht und es gab auch oft Spannungsverhältnisse zu den beiden. Aber sie waren, das hat nie diese Freundschaft in ihren Grundfesten angerührt. Und für diese Offenheit hat Napoleon ihn wahnsinnig, wahnsinnig geschätzt. Ne? Also in einem anderen Brief, den er dann noch geschrieben hat, sagt der Napoleon, ihr habt einen schweren Fehler begangen. Also damit meint er diesen Militäreinsatz, diese Schlacht da bei Aspern, Essling und so weiter, die hat Jean Lannes durch seinen Einsatz auf dem Feld, hat er noch verhindert, dass es eine Totalkatastrophe wird. Ne? Wird aber trotzdem als Niederlage für Napoleon gewertet. Ihr habt einen schweren Fehler begangen, der euch eures besten Freundes beraubt hat. Da wusste Jean Lannes schon, dass er Wundbrand hat, der nicht mehr zu reparieren ist und er in den nächsten Tagen sterben wird. Ne? Also die Situation im Lazarett hat sich dann gedreht. Ne? Von zuerster Zuversicht kam dann eben der Wundbrand dazu und selbst die besten Ärzte von Wien, die Napoleon dahin geschickt hat, können ihm dann nicht mehr helfen. Ne? Ihr habt einen schweren Fehler begangen, einen, der euch eures besten Freundes beraubt hat, aber er wird euch nicht verändern. Euer unersättlicher Ehrgeiz wird euch fertig machen. Ihr opfert ohne Not, ohne Aufmerksamkeit, ohne Bedauern die Männer, die euch am besten dienen. Eure Undankbarkeit stößt genau die Leute ab, die euch bewundern. Diejenigen, die um euch herum übrig sind, sind nichts als Schleimer. Ich sehe keinen Freund, der es wagen würde, euch die Wahrheit zu sagen. Ihr werdet verraten werden, ihr werdet verlassen werden. Beeilt euch, diesen Krieg zu beenden. Es ist der Wunsch eurer Generäle und es ist der Wunsch eures Volkes. Ihr werdet nie mächtiger sein, aber ihr könnt sicherlich mehr geliebt werden. Verzeiht einem sterbenden Mann diese Wahrheiten, denn er schätzt euch so sehr. Also das fasst so dieses Verhältnis am allerbesten zusammen. Ne? Und das sagt Jean Lannes weiter vorne in dem Brief, erläutert er auch noch, warum er so offen sein kann, weil er weiß, dass Napoleon ein so guter Freund ist, dass er sich um seine Frau und seine Kinder keine Gedanken machen muss, auch wenn er ihm immer die Wahrheit sagt und jetzt die Wahrheit sagt, weiß er, dass er sich um sie kümmern wird. Und es sind da noch mehrere wirklich erschütternde oder ergreifende Szenen von Augenzeugen und Zeitzeugen bekannt, wie Napoleon damit umgegangen ist. Ne? Also ist natürlich sofort zu Jean Lannes geeilt ins Lazarett und hat ihn besucht, mehrmals besucht. Und so nach diesen ersten bisschen frotzelnden Begegnungen, als noch irgendwie Hoffnung bestand, sind dann eben diese Begegnungen, als es schon klar war, dass Jean Lannes sterben wird, ne? Sind da so Schilderungen, also sobald der Kaiser ihn erblickte, eilte er zu ihm und bedeckte ihn mit Küssen. Schluchzend rief er ihm zu und sagte mit erstickter Stimme, Lann, mein Freund, erkennst du mich? Ich bin es, ich bin der Kaiser, ich bin Bonaparte, dein Freund. Napoleon kniete vor dem Helden und weint bitterlich. Ne? Also Napoleon kniet dort und heult wie ein kleines Kind. Oder sein Kammerdiener schildert. Sein Kammerdiener Louis Constant fand Napoleon kurz darauf, also nach dem Tod Lannes, nachdem er von Tod Lannes erfahren hat am 31. Mai, fand ihn kurz darauf in seinen Quartieren. Unbeweglich sitzend, stumm in den Raum starrend vor seiner zubereiteten Mahlzeit. Napoleons Augen waren von Tränen überflutet. Sie vervielfachten sich und fielen still in seine Suppe. Also Napoleon weint da leise in sein Essen, weil er seinen besten Freund verloren hat. Ne? Und es wird da auch berichtet, er war auch in den Tagen und Wochen danach wortkarg, ruhig, fast in Schockstarre und so weiter. Also und hat auch selber in Briefen geäußert, wie sehr ihn das mitgenommen hat. Ne? Und das Schönste, also was meine Faszination für Lannes ausmacht, hat Napoleon selber gesagt. Der hat nämlich mal über ihn rückblickend dann gesagt, bei Lann war der Mut größer als der Intellekt, aber sein Intellekt wuchs jeden Tag, um sich dem Mut anzugleichen. Ich traf einen Zwerg, aber ich verlor einen Riesen. Und das bewundere ich an Jean Lann, dass er wirklich von diesem Sohn eines Stallknechts nie aufgehört hat zu lernen, immer sein Intellekt weitergebildet hat, das Talent, was er hatte, diese unfassbare Tapferkeit, dieses Genie, den Krieg, die Schlacht lesen zu können in den chaotischsten Situationen, wenn man nicht zurück auf den Feldherrnhügel kann und beraten und so weiter, sondern vor Ort die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es sind Generäle weggeschossen worden, da hat er als Oberleutnant einfach den Posten eingenommen und weiter befehligt und so. Unzählige Anekdoten, dieses Genie weiterzubilden und immer, immer besser zu werden und dann nicht als Zwerg, sondern als Riese zu sterben, das ist ein unfassbares Vorbild. Deshalb wollte ich euch Jean Lann mal vorstellen.
Wobei man jetzt natürlich auch sagen muss, am Ende ist er trotzdem auf dem Schlachtfeld zerfetzt worden.
Ja.
Ist die Frage, will man sein ganzes Leben Pisse rühren, aber lang leben und friedlich sterben im besten Falle oder nur die Hälfte der Zeit, aber dann auftrumpfen? Ne? Das ist ja die große, ewige Frage.
Ich glaube, das Beeindruckende ist, ohne an das Ende zu denken, zu versuchen, das Beste aus sich zu machen. Das ist das, was ich so beeindruckend finde. Und ich sehe halt einfach in der Welt so viele Leute, die unter ihren Fähigkeiten bleiben und das sogar selber wissen und in diesem Frust einfach im Alltag ersaufen. Ne? Und Jean Lann war definitiv nicht so einer.
Und das in einer Zeit, wo man, glaube ich, mehr als jemals in der Geschichte die Möglichkeit hätte, mehr aus sich zu machen.
Absolut. Und der Impuls, was über Jean Lann zu schreiben, kam daher, ich komme in das Zimmer meines 9-jährigen Sohnes und sehe da eine kleine Porzellanbüste von Jean Lann stehen. Und denke, hä? Und da stellte sich raus, der war beim Uropa und der ist ja, mit dem verstehe ich mich ja auch deshalb so gut, weil wir so die gleichen Interessen haben und der hat natürlich alle möglichen Militärführer und so als kleine Figürchen irgendwie rumstehen und mein Sohn fragte, wer denn der coolste von denen ist. Und mein unfassbarer, cooler Schwieger-Uropa, sagt man das? Oder der Opa meiner Frau, der Uropa meines Sohnes, gibt ihm die Büste von Jean Lann, weil der der coolste ist von den ganzen. Wahnsinn. Da habe ich mich sehr drüber gefreut.
Das hat der Geschichte auf jeden Fall nochmal einen wichtigen Flavor gegeben. Ja, nicht schlecht.
Ja.
Krass, also vielleicht erkenne ich den Namen, wenn ich ihn lese und habe mir die ganze Zeit falsch, als jemand, der kein Französisch kann, falsch vorgelesen. Aber so hat mir das eigentlich gar nichts gesagt tatsächlich. Und auch der Aspekt, dass Napoleon überhaupt Freunde gehabt haben soll, war mir neu.
Ja, wie gesagt, also das ist das historisch besonders Interessante an der Figur, dass man durch ihn eben Napoleon auch menschlich so ein Stück nahe kommt. Ne? Und auch Napoleon ihn wahrscheinlich so sich selber ein Stück in ihm gesehen hat. Ne? Gleiches Geburtsjahr, die Herkunft, auch jetzt alles andere als standesgemäß, wie die Briten das immer beschrieben haben, auch Jean Lann gegenüber der Bodensatz der französischen Revolution. Ne? Das waren ja für die nichts anderes als Emporkömmlinge.
Interessant, interessant. Das macht es natürlich noch dramaturgisch interessanter. Da hätte man auch die Geschichte Napoleons, ne, die ja da letztens verfilmt worden ist, hätte man noch ganz anders erzählen können, eben über solche Zusammenhänge bis zum, also weniger die Geschichte Napoleons als vielmehr vielleicht die Geschichte Jean Lanns und dadurch die Geschichte Napoleons gespiegelt.
Ich weiß nicht, kommt Jean Lann in dem Film vor? Ich habe den nicht gesehen, keine Ahnung.
Also nicht, dass ich wüsste, tatsächlich. Also nicht, dass er eine tragende Rolle gespielt hätte, die irgendwie erinnernswert gewesen wäre. Aber der ganze Film ist nicht erinnernswert, deswegen.
Naja.
Mike, ich danke dir sehr.
Sorry, dass ich dich wieder ein bisschen mit Militärgeschichte zugespammt habe, aber wenn es...
Ah, du, immer besser als Sport.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich dir Sport ersparen will, driften wir dann halt wahrscheinlich in die Richtung.
Immer besser als Sport. Im Grunde war ja das wir haben, also beim letzten Mal ging es ja um geheimdienstliche Aktion, das war ja auch indirekt was Kriegerisches, ne? Ja, also.
Ja,
ja. Ja, dann hoffe ich, dass es allen Zuhörerinnen und Zuhörern genauso gefallen hat wie mir und sie da jetzt auch einen neuen Aspekt von Napoleon bekommen haben. Ich bin da ehrlicherweise auch geschichtlich gar nicht so krass bewandert in dieser Zeit. Hm. Das weiß nicht, das war mir nie so nah wie andere Phasen der Geschichte, sage ich mal. Deswegen hast du da auf jeden Fall einen blinden Fleck für mich jetzt wieder voll gemacht.
Na, siehst du, Napoleon konnte weinen. Alles klar. Du, ich muss los.
Tja, ich auch. Macht's gut.
Das trifft dich gut. Tschüss. Also da musst du Paul McCartney fragen, wenn du das nächste Mal triffst.